Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, ich habe ja schon wieder ein Spektakel erlebt zu Hause. Das glaubst du nicht. Ich habe versucht, mein Regal übers Internet zu verkaufen, weil ich wollte mich ein bisschen verkleinern. Und das Regal ist schon sehr, sehr groß, war auch nicht mehr ganz gefüllt. Also ich habe mich da wirklich dran gehalten, rigoros auszusortieren. Und dann sollten die Leute um 12 hierher kommen. Eine halbe Stunde vorher bekomme ich, nachdem ich das Regal sauber gemacht hatte und alles schon fertig hier rausgerückt aus dem Schlafzimmer, die Nachricht, sorry, da kann man nicht so gut parken. Ich habe mich erst geärgert und dann habe ich gedacht, ey, ich will nicht wissen, was das gewesen wäre, wenn die hier oben die Treppe hochkommen, vierter Stock, und wissen oder sehen, was die da für ein Regal runtertragen müssen. Wir haben keinen Aufzug. Und da habe ich mich ehrlicherweise schon gesehen, wie ich das mit denen zusammen die Treppe runterjuckeln muss.
Manche Leute sind so unglaublich, was sie manchmal so abhält von solchen Sachen. Und dabei hätte es ja eigentlich so einfach sein können, wenn ihr nämlich zum Beispiel mal Hilfe benötigt bei Umzügen, Möbeltransporten oder ganz interessant auch Entsorgungen zum Wertstoffhof, dann könnt ihr euch einfach die App TipTap runterladen und darin Anzeigen schalten. Dazu macht ihr dann von der Sache einfach ein Bild, legt einen Preis fest, den ihr zahlen wollt, und dann findet ihr im Optimalfall in ein paar Minuten schon einen Helfer oder eine Helferin, die das Ganze dann für euch übernehmen oder euch auch nur unter die Arme greifen und euch dabei halt helfen.
Ja, oder ihr bietet eure Hilfe irgendwo an, indem ihr über die App nach Angeboten sucht und verdient euch so auch noch ein bisschen was dazu. Finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade für StudentInnen. Zwecks Bezahlung muss man sich da auch keine Gedanken machen. Das läuft sehr, sehr sicher für beide Seiten über die App. Also downloadet euch die App TipTap und mit unserem Code Uberdosis, ganz wichtig, nicht mit Ü, sondern mit U, Uberdosis, bekommt ihr 10 Euro Rabatt für eure erste Anzeige.
Mein Tod in einem Wohnhaus. Sexuelle Missbrauch von Kindern.
Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ein Mann tot in einem.
Die Polizei geht von einem Verbrechen.
Überdosis Crime. Ein Podcast mit Chinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Ich habe hier gerade Saskia vor der Aufnahme schon schön einen Ohrwurm eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörer kennen. In unserer Schule gab es einen Song im Englischunterricht, da ging es um Prunella, und Prunella ist ein Poltergeist. Und da habe ich eben gerade, als wir von unserer Mittagspause kamen und die Treppe hier hochkamen, habe ich gesungen, I'm Prunella the Poltergeist. Und ich war voll überrascht, dass Saskia die Lyrics noch konnte. Weil ich fand das gar nicht, ich kann mich eigentlich nicht so gut dran erinnern, aber als du dann so gesungen hast, habe ich gedacht,
es ist dir wieder gekommen.
Es ist mir wieder gekommen. Naja, ist ja auch egal. Eigentlich, was ich erzählen wollte. Ich war jetzt schon Eis essen. Ne? Das Wetter war ja schon ein bisschen sonnig.
Hast schon angeeist?
Ich habe schon angeeist und ich sitze da und erstmal haben wir eine Dreiviertel. Nee, wir haben erstmal eine halbe Stunde gewartet, bis sie überhaupt uns gesehen hat, die gute Frau.
Sag mal.
Eine ältere Frau mit Haarteil war das.
Vielleicht braucht sie eine Brille.
Ja. Hatte sie auf.
Oh.
Hat trotzdem nicht so gut geklappt. Naja, und dann kommt sie endlich nach so einer halben Stunde und ich sag dann, ich hätte gerne einen Erdbeereisbecher. Und sie sagt, nein. Und ich so. Ich war so perplex. Ich so, hä? Und sie so, also wirklich, nein. Und ich war so, ich war so perplex, weil das war so unhöflich von ihr.
Ja.
Und dann sagt sie, da steht doch saisonal dran. Jetzt ist noch keine Erdbeersaison.
Können Sie nicht lesen?
Auf jeden Fall ist es jetzt so ein kleiner Insider geworden mit den Leuten, mit denen ich Eis essen war. Nein.
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 Also saisonal.
Ja, anstatt die einfach sagt, da steht ja saisonal dran, also das gibt's leider nicht. Nein, saisonal.
Oh, die hatte wahrscheinlich keinen guten Tag oder sie hat kein gutes Leben,
es weiß war halt, man nicht. Ja, es war halt auch super, super voll dort. Aber
hat sie nicht mit gerechnet, dass die Leute Eis essen?
Naja, also es war so der erste sonnige Tag so richtig. Und das ist, also ich habe gehört, dass es da immer knackenvoll ist. Hm. Aber sorry, aber wie kann man so drauf sein, wenn ich meinen Job nicht mag, dann weiß ich nicht.
Erstmal Google Review, ein Stern.
Ja, und dann nach einer Dreiviertelstunde haben wir endlich unser Eis bekommen. Und dann dachte ich, okay, ich bestell gleich hinterher was, weil das dauert ja dann auch wieder ewig. Und dann habe ich eine Waffel bestellt und die kam nach 2 Minuten und dann stand ich da und habe es gar nicht geschafft und habe dann mit allen am Tisch irgendwie geteilt.
Hm. Ja, war aber auch ein bisschen...
Also ich sag jetzt nicht, wo ich war, aber would not recommend.
So, prinzipiell erstmal nicht mehr, kein Eis essen. Geht kein Eis essen.
Doch, aber vielleicht nicht da. Obwohl ich jetzt nicht sage. Nein, das war in einem ganz, ganz mini kleinen Dorf. Also war eigentlich auch nicht der Rede wert. Aber diese Frechheit, jetzt kommt ihr. Oh, ist die Katze hochgesprungen? Jawohl.
Na, Mäuschen?
Naja, der Samu, der möchte sich jetzt einen Fall anhören. Hast du uns heute einen mitgebracht?
Na klar, habe ich euch ja mitgebracht. Und für alle, die jetzt gerade nur hören, ihr könnt die Folge auch sehen als Videopodcast bei unserem Überdosis Crime Plus. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Das, falls ihr Patreon kennt, da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt und da bieten wir euch was an. Ja, und Samu
stößt hier mit seinem Kopf die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so doll gehört. Aber der ist schon so aufgeregt, weil jetzt gibt es einen Fall und ich bin sehr gespannt.
Jetzt gibt es einen Fall von mir für euch und sobald er sich hier ein bisschen... Nee, er ist einfach sehr interessiert.
Ne? Er schnuppert und er findet das alles ganz, ganz spannend hier.
Hier noch einen kleinen Kaffeesip und dann tschüss.
Kaffeestößchen.
Einige Namen habe ich geändert. Es ist die Nacht von Sonntag auf Montag. Mareike schreckt hoch. Draußen ist es noch dunkel. Noch eben war ihre Wohnung erfüllt von Ruhe, ihre Augenlider schwer. Aber in Sekundenschnelle hatte sie ein Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Sie liegt auf der Couch im Wohnzimmer. Hier ist nur sie im Raum. Aber sie hört jemanden im Schlafzimmer. Fühlt da gerade jemand in ihrem Schrank? Nach dieser Nacht fehlt von Mareike jede Spur. Doch eine Person weiß, warum sie kein Lebenszeichen mehr von sich geben kann und wird. Wir springen zeitlich eine ganze Weile zurück. Wer war Mareike überhaupt? Hatte sie Familie? Und wer würde ihr etwas Böses wollen? Mareike G. ist eine junge Frau, gerade 20 Jahre alt, aus Waldmünchen. Der kleine Ort mit ca. 7200 Einwohnern und Einwohnerinnen liegt an der tschechischen Grenze in Bayern. Das in der Nähe gelegene Naherholungsgebiet lädt zum Minigolfen, Zelten und Baden ein. Um den typischen Allmannspruch hier zu bringen, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Gute Nacht.
Hier werden Gerüchte zu Halbwahrheiten und jede Schlagzeile dreimal umgekrempelt. Was so eine Kleinstadt aber bietet, Bekannte über Bekannte. Gerade weil der Ort klein genug ist, dass sich die Menschen immer in den gleichen Lokalen treffen, ist es einfach, Kontakte zu knüpfen. Man kennt sich, vielleicht sogar schon von klein auf. Und auch Mareike hat viele Freundinnen und noch mehr Bekannte. Flüchtige Partybekanntschaften zum Beispiel ist die aufgeschlossene und freundliche junge Frau doch sehr beliebt. Ihre blonden Haare, die leicht lockig über ihre Schultern fallen und ihre blauen Augen ziehen die Leute magisch an. So auch ihr Lächeln. Wenn sie lacht, heben sich ihre Wangen nach oben und lassen die Augen minimal kleiner werden. Neben Partywochenenden in der lokalen Kneipe in der Nähe ihrer Parterre-Wohnung oder genau da, bei ihr zu Hause, geht Mareike als Textildesignerin in der lokalen Textilfabrik in Schichtarbeit arbeiten. Und genau deswegen ist sie an diesem Wochenende zu Hause. Der Tag des Einbruchs, 12. Oktober 2003. Es ist Samstag, die Stimmung ist ausgelassen, die Nacht wird lang. Die Geburtstagsfeier an diesem Abend wird von allen in vollen Zügen genossen. Alkohol und womöglich auch die ein oder andere gängige Partydroge der 2000er werden über die Tische gereicht. Als Mareike zu Hause ins Bett fällt, weiß sie schon, dass der morgige Tag ruhiger werden soll. So ein richtiger Sonntag eben. Als sie morgens aufwacht, brummt ihr Kopf. Ihre Couch und sie sind an diesem Tag eins. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Am Nachmittag, ca. 16.45 Uhr, klingelt ihr Telefon. Ihre beste Freundin fragt sie, ob die Verabredung für den Abend noch stehe. Ob sie dann auch noch mal gemeinsam rausgehen würden. Aber Mareike, die immer zuverlässig ist, weiß, dass sie die Mütze Schlaf gut gebrauchen kann und sagt ab. Sie würde abends lieber früh ins Bett gehen, richtig ausschlafen und dann frisch am Morgen in die Frühschicht starten. Was Mareikes Freundin nicht ahnt, Dieses Telefonat ist das letzte, was je jemand mit ihr führt. Die neue Woche beginnt. Mareikes Kollegen und Kolleginnen, die mit ihr die Frühschicht starten, sind schon lange am Arbeiten, als ihnen auffällt, dass eine fehlt. Mareike war an diesem Montag nicht zur Arbeit erschienen. Und als die Stunden vergehen, merken alle, dass Mareike nicht verschlafen hat, sondern wirklich nicht zur Arbeit kommt. Und spätestens am Dienstag, als sie wieder nicht auf der Arbeit auftaucht und auch auf keine Anrufe reagiert, macht sich so langsam die Sorge breit. Ihre Mutter, Janette, die gerade einmal 35 Jahre alt ist und ein enges Verhältnis zu Mareike hat, kann sie telefonisch auch nicht erreichen. Vielleicht war ihre Mareike krank und zu Hause. Weil sie einen Ersatzschlüssel von Mareikes Wohnung hat, beschließt sie, dort mal nach ihr zu sehen. Als Janette den Schlüssel in die Haustür steckt und nur leicht entgegen der Schließrichtung drehen will, fällt ihr auf, dass das Schloss sich nicht öffnet. Die Tür war ein- bis zweimal zugeschlossen. Ungewöhnlich, denn Mareike ließ die Tür so gut wie immer nur ins Schloss fallen, wenn sie die Wohnung verließ. Zugeschlossen war diese also selten. Vielleicht auch, weil sie ihre Nachbarn und Nachbarinnen in dem kleinen Mehrparteienhaus wirklich sehr vertraute. Janette verschafft sich also durch das Aufschließen der Tür Zugang zur Wohnung ihrer Tochter. Auffällig ist erst einmal nichts. Die Wohnung war genauso ordentlich oder unordentlich, wie sie es von Mareike kennt und so, wie es auch für eine Anfang 20-Jährige üblich ist. Hier und da liegen ein paar Sachen rum, das Stullenbrett liegt noch auf dem Tisch, ihre Geldbörse, ihre Jacke und ein paar Schuhe fehlen. Auf den ersten Blick scheint Mareike einfach unterwegs zu sein. Aber gerade weil sie zuverlässig war und ihrer Freundin aufgrund der Arbeit absagte, ist es komisch, dass sie genau dort dann nicht erschienen ist. Was Janette aber auffällt, es fehlt nicht irgendein paar Schuhe. Ihre Arbeitsschuhe sind nicht da. Die Freizeitschuhe stehen alle noch aufgereiht im Flur. War ihr auf dem Weg zur Arbeit etwas zugestoßen? Unversucht wollen es Janette und auch der Rest der Menschen in Mareikes Umfeld nicht lassen, sie selbst zu finden. Sie hängen Plakate mit einem Foto ihres Gesichts auf. Freunde und Freundinnen legen die Flyer hinter ihre Windschutzscheiben, in der Hoffnung, dass sie jemand gesehen hatte und Anhaltspunkte geben könnte. Mareikes Cousine, der sie sehr nahe steht, Mareikes Oma, aber auch der Kollege, mit dem sie sich so gut verstand, helfen bei der Suchaktion. Stefan B., der ebenfalls in der Textilfirma arbeitet, steht der Familie fürsorglich bei. Regelmäßig schaut er bei Janette nach dem Rechten, tröstet sie, baut sie auf. Wenn Janette vor Verzweiflung nicht mehr aufhören kann zu weinen, weiß sie, dass Stefan sie versteht. Der 30-Jährige kennt Mareike, ihre lebensfrohe Art und was Janette jetzt so schmerzlichst vermisst, war ihre Tochter doch jetzt schon einige Tage nicht mehr auf dem Radar der Menschen gewesen, die sie für üblich jeden Tag sahen. Sonst ist Stefan eher der Einzelgänger. Aber für Mareike, die er auch ins Herz geschlossen hatte, mit ihrer Art und Weise mit anderen Menschen umzugehen, würde er in Kauf nehmen, die sonst ruhigeren, einsameren Abende auszulassen und sich um Mareikes Familie zu kümmern. Und nicht lange dauert es, da wird auch die Polizei eingeschaltet. Janette meldet Mareike als vermisst. Normalerweise, wenn keine Gefahr für Leib oder Leben der Person besteht, würden diese 24 Stunden warten, ehe sie eine Vermisstenanzeige aufnehmen und mit der Suche beginnen. Denn erwachsene Personen dürfen, so haben wir es schon oft im Podcast berichtet oder darüber gesprochen, tun und lassen, was sie wollen. Wenn sie also verreisen oder untertauchen und niemandem Bescheid geben, ist das ihr gutes Recht. Erst wenn wirklich die Sorge besteht, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte, sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen und ihr Aufenthaltsort unbekannt ist, wird die Suche früher als 24 Stunden nach letzter Kontaktaufnahme oder Lebenszeichen zu anderen Personen begonnen. Weil aber Mareikes Nachbarin in der Nacht vom 12.10. auf den 13.10. Schreie gehört haben will, können die BeamtInnen nicht ausschließen, dass Mareike etwas zugestoßen war. Die Nachbarin hatte nur nicht früher Bescheid gegeben, weil sie kurz nach den Schreien die Tür ins Schloss fallen hörte und vermutete, dass Mareike vielleicht zur Spätschicht aufgebrochen war und sie sich das Schreien nur einbildete oder es dafür einen anderen, banalen Grund gab. An den Türen und Fenstern Mareikes Wohnung gibt es keine Einbruchsspuren. Doch auch wie Janette es schon mitbekommen hatte, die Arbeitsschuhe, die Geldbörse und die Jacke fehlen. Bei der Spurensicherung fallen aber noch einige andere Dinge auf. Neben der von außen abgeschlossenen Haustür, was Mareikes Mutter nach wie vor für sie sehr ungewöhnlich hält, finden sich unter dem Couchtisch winzige Glasscherben. Nicht groß genug, als dass man erkennen könnte, was heruntergefallen war, aber auffällig genug, um festzustellen, dass hier beim Säubern etwas übersehen wurde. Außerdem hat Mareike in der ganzen Wohnung verteilt Fotos von sich, Partys, ihren FreundInnen und ihrer Familie an den Wänden zu hängen. Sehr, sehr häufig sind diese auch in ihrer Wohnung entstanden und umso öfter fällt den ErmittlerInnen eine Sache auf. Die blaue Decke mit den Sternen drauf, die sich als auffälliges Detail durch die Bilder zieht, ist hier in der Wohnung nicht zu finden. Als sie Jeanette davon erzählen, stimmt diese zu und ist entsetzt, dass ihr das selbst nicht früher aufgefallen war. In der Spüle häuft sich das Geschirr, ihr Brotzeitbrett liegt auch noch da, ein weiteres Detail, das nicht wirkt, als hätte Mareike die Wohnung verlassen wollen. Doch eine Spur ist ganz besonders wichtig. Am Türrahmen der Hauseingangstür befindet sich eine kleine, unauffällige Blutspur. Diese ist den ErmittlerInnen sofort aufgefallen und veranlasst sie anzunehmen, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt und damit zu rechnen ist, dass Mareike in Lebensgefahr schwebt oder den Angriff womöglich gar nicht überlebt hatte. Die Unterstützung in Waldmünchen ist groß, das Entsetzen aber noch größer. Besonders als eine Woche nach Mareikes Verschwinden eine Reihe von Ereignissen beginnt, die den Leuten in der Umgebung Angst macht. Am 3.11.2003, 3 Wochen nach dem schrecklichen Vorfall und der Erkenntnis, dass ein Mensch unter ihnen spurlos verschwunden ist, nimmt sich Katja, die gerade einmal 15 Jahre alt ist und im engen Kontakt zu Mareike stand, das Leben. Ihre Eltern finden sie leblos auf dem Dachboden. Eine Woche später folgt Thomas, der 22 Jahre alt und ebenfalls ein entfernter Bekannter von Mareike war, Katja in den Tod. Er vergiftet sich mit den Abgasen seines VW Golf. Die Annahme, dass die beiden vielleicht etwas mit Mareikes Verschwinden zu tun haben könnten und versuchen würden, Konsequenzen aus dem Weg zu gehen, lässt auch die ErmittlerInnen nicht kalt. Die Party, auf der sie zuvor alle gewesen sind, war gut besucht. Die Freundeskreise dort nicht unberührt von Drogen. Doch Lokalmedien und bald auch schon die Printmedien über den Ort hinaus zerreißen sich genau darüber die Münder. Die Schicksale werden aus dem Kontext gerissen. Nachdem nach den beiden Suizidfällen noch 2 weitere Mädchen versuchen, sich das Leben zu nehmen und folglich psychologische und psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen, spekulieren die Leute öffentlich und hinter vorgehaltener Hand, dass es sich ja auch um den lokalen Dealer drehen könnte, der die Mädchen womöglich sexuell erpresst und bedrängt und sie sich deswegen das Leben nehmen wollten. Zitat, die Stadt der lebensmüden Mädchen, Zitat Ende, trägt ein Artikel über die Fälle als Titel. Oder vielleicht war es auch so, dass Mareike an einer Überdosis starb und ihre FreundInnen ihren Körper loswerden mussten. Die Medien bauschen das Thema so richtig auf. Und diese Medaille hat 2 Seiten. Der Ruf der Stadt wird mit jeder Schlagzeile tiefer in das Schlammloch gezogen. Aber der Fall bekommt Aufmerksamkeit. Mareikes Gesicht ist überall zu sehen. Wenn die Bild-Zeitung sich um ein Thema reißt, dann, weil es auf jeden Fall Skandalpotenzial hat. Doch keiner der anderen Fälle hat schlussendlich etwas mit Mareike zu tun. Alle hatten im Voraus mentale Probleme, die ihren Höhepunkt tragischerweise im Suizid oder dem Versuch fanden. Die Ermittlungsansätze sind dürftig. Nachdem auch bei der Suche durch die Feuerwehr in angrenzenden Waldgebieten mit der Hubschraubersuche und dem Einsatz einer Hundestaffel keinerlei Fortschritte gemacht werden, sind die Beamtinnen ratlos. Die Daten der Funkmasten im Umland werden jetzt ausgelesen. Vielleicht kann man so festmachen, wo sie sich zuletzt befand und ein Gebiet eingrenzen. Der Netzbetreiber eines Funkmasten teilt mit, dass sich Mareikes Handy dort am 13.10. um 3.36 Uhr zuletzt ausgeloggt hatte.
Morgens?
Ja.
Okay.
Dieser Funkmasten befindet sich in Tschechien. War sie also dort? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Geräte, die sich im Grenzgebiet befinden, loggen sich hin und wieder, sehr häufig sogar, in Funkmasten des Nachbarlandes ein. Die Öffentlichkeitsfahndung wird auf Tschechien ausgeweitet. Diese Spur ist jedoch keine verlässliche und wird somit nicht aktiv forciert. Und obwohl so viele Leute Mareike kennen und auch im Zuge der Zeugenfindung befragt werden, wird es den Ermittlern und Ermittlerinnen schwer gemacht. Die 11-köpfige Sonderkommission befragt 250 Zeugen und Zeuginnen. Davon sind sehr viele auch an dem Abend der Geburtstagsfeier dabei gewesen. Doch wie schon erwähnt, sind vielen von ihnen Drogen, Alkohol mal ausgenommen, nicht ganz unbekannt und die Sorge, dass der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ihnen während ihrer Befragung auf die Füße fallen würde, zu groß. Und so sprechen einige gar nicht, beenden die Gespräche mit den BeamtInnen sehr schnell oder sagen nur Halbwahrheiten, die alle irgendwie unstimmig sind. Eine hohe Belohnungssumme wird für hilfreiche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ausgesetzt. Und im Zuge dieses Lockmittels rechnen die Kripo-BeamtInnen schon damit, dass sie viele Aussagen erwarten wird. Die nächsten Wochen schlagen sie sich durch hunderte Falschaussagen und Spekulationen. 6 Monate hangeln sie sich von Ansatz zu Ansatz, ohne einen wirklichen Schritt weiterzukommen. Eine kurze Zeit fällt auch Stefan B., Mareikes Kollege aus der Textilfirma, ins Visier der SoKo. Er hatte die Tage nach Mareikes Verschwinden eine Schramme im Gesicht, die er damit begründet, sich am Kühlschrank gestoßen zu haben. Stefan B., ein unauffälliger Mann, gerade 30 Jahre alt, ist eher ein Einzelgänger, wie auch schon erwähnt, und hat sonst nicht viel Kontakt zu anderen Menschen.
Auffällig.
Seine Kollegen und Kolleginnen beschreiben ihn als wortkarg und eher in sich gekehrt. Auch zu seinen Eltern soll er nicht allzu viel Kontakt haben. Auch wenn sich Stefan nicht für Gespräche mit anderen begeistern kann, ziehen sich ein paar Leidenschaften durch seinen Alltag. Er hegt eine große Faszination für Aquarien und Fische. Als er und Mareike sich schon besser kennen, schenkt er auch ihr eines mit ihren ganz eigenen. Und das Filmen mag er. Hinter der Kamera stehen und die Linse auf die Dinge richten, die für ihn interessant sind. Und so passiert es auch, dass er Mareike das ein oder andere Mal auf der Arbeit filmt. Eine Kollegin hätte das mitbekommen, Mareike selbst aber nicht. Vermutlich hätte die es komisch gefunden. Ob sie es angesprochen hätte oder nicht, sich stark daran gestört hätte, ist jetzt eher schwierig einzuschätzen, finde ich, so wie ich Mareike bisher einschätzen würde. Mareike war wirklich offen und kommunikativ. Als sie merkt, dass Stefan hin und wieder nichts zu essen auf Arbeit dabei hat, gibt sie ihm mal hier und da einen Apfel ab. Dann irgendwann auch mal ein ganzes Pausenbrot. Und irgendwann bringt sie ihm regelmäßig sein eigenes Vesper mit. Stefan ist da nämlich eher knauserig. Im Monat gibt er um die 10 bis 15 Euro für Lebensmittel und Getränke aus. Den Rest bekommt er durchs Containern.
Ah, okay.
Und für die Leute,
ich habe mich gerade gefragt, wie macht er das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Für die Leute, die nicht wissen, was Containern ist, das ist eigentlich das Wühlen nach Ladenschluss zum Beispiel in den Containern der Supermärkte. Mhm. Das kann man auch bei anderen Läden machen. Das ist rechtswidrig.
Ja.
Soll man nicht tun, weil es, was ist es dann, Diebstahl?
Frag mich nicht. Aber ich hatte davon mal eine TikTok-Bubble, war ich in der TikTok-Bubble gefangen, zu Dumpster-Diving.
Ah, ja.
Bei so Läden wie Sephora oder so.
Oh, das ist echt krass,
ja,
was da weggeschmissen wird.
Genau, weil die eigentlich noch, also viele Sachen ja noch gut sind.
Ja.
Finde ich aber krass, dass man das bei Lebensmitteln macht. Das machen, glaube ich, gar nicht mal so wenig Leute.
Ja, glaube auch. Aber da erklärt sich auf jeden Fall, warum er nur so wenig Geld ausgeben kann. Ja, Mareike hat da schon mal mit ihm gefühlt und hat ihm dann auch immer was mitgebracht. Sein großes Ziel, irgendwann ein Eigenheim, eine Familie und eine Frau haben. Dafür würde er jetzt auch all das Geld sparen, das er verdient. Weil das aber nicht so richtig zu klappen scheint, zumindest mit der Frau, hilft Mareike ihm. Sie schreibt mit ihm gemeinsam Kontaktanzeigen, sucht mit ihm das Outfit raus, bügelt für Dates seine Hemden auf. Richtig lieb eigentlich.
Ja.
Er im Gegenzug bietet ihr dann einen Fahrdienst an, holt sie ab, wenn sie nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen will. Stefan selbst sagt, Mareike sei wie eine Schwester für ihn gewesen. So viel habe sie ihm bedeutet.
Ist eigentlich ein fairer Tausch, muss ich sagen.
Ja. Und auch nach der Spekulation, ob es sich beim verdächtigen Stefan B. um den Täter handelt, kommen sie nicht weiter. Gegen ihn haben die ErmittlerInnen nichts in der Hand und so lassen sie ihn wieder gehen. Die SoKo wagt zwei Ermittlungsschritte, die sie ein großes Stück voranbringen würden. Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung ziehen sie den Fallanalytiker Alexander Horn hinzu. Er ist Teil der operativen Fallanalyse München. Als Fallanalytiker untersucht und analysiert er Tatorte, um herauszufinden, was der Täter oder die Täterin vermittelt oder verbergen will. Er muss den Fall verstehen lernen, den Täter oder die Täterin lesen und dessen Verhalten interpretieren, um einen bestimmten Personenkreis möglicherweise einschränken zu können und die Suche zu vereinfachen oder überhaupt nachhaltig anzustoßen. Schwierig wird es, wenn es keinen Tatort gibt. So fehlen der handelnden Person in der Analyse mögliche Spuren, die dafür nötig sind. Dieser ist es dann aber auch, der gemeinsam mit dem Chefermittler Stefan Haider in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst auftritt, vom Fall berichtet und die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Nachdem sie ein gemeinsames Ermittlungskonzept ausgearbeitet hatten, wollten sie dieses der Öffentlichkeit präsentieren. Denn auch wenn vieles in der Fallanalyse auf Wahrscheinlichkeiten beruht, ist die Trefferquote anhand dieser Anhaltspunkte extrem hoch. Die Sendung von damals konnte ich nicht mehr finden, nur noch Zusammenfassungen des Inhalts. Grundsätzlich wird bei dieser Sendung generell aber der Vorfall, so wie er gewesen sein könnte, oder die zumindest bekannten Details schauspielerisch nachgestellt. Im Anschluss gibt es dann meist ein Gespräch mit im Fall ermittelnden Personen und die Bitte, sich bei Hinweisen bei verschiedenen Kontaktmöglichkeiten zu melden. Sie gehen von einem Tötungsdelikt aus, das eventuell eine sexuelle Komponente haben könnte. Auch eine Beziehungstat können sie nicht ausschließen. Zwar hatte niemand mitbekommen, dass Mareike in letzter Zeit einen Partner hatte. Eine eventuelle anfängliche Beziehung, die sie vielleicht beendet hat, käme hier aber auch in Frage. Ein Angriff gegen den Hals könnten sie sich ebenso gut vorstellen, denn wenn ein Opfer schreit, würde der Täter oder die Täterin womöglich versuchen, die Person ihm gegenüber oder ihr gegenüber ruhig zu stellen. Und die Schreie, die die Nachbarin hörte, könnten der Auslöser gewesen sein und dazu geführt haben, dass Mareike erwürgt wurde, womöglich auch in ihrer eigenen Wohnung. Nach der Sendung gehen zwar viele Hinweise und Vermutungen ein, viele davon schließen sich aber selbst schon durch andere Fakten aus. Das Wichtigste an der Fallanalyse ist aber das Täterprofil, das erstellt wird. Und jetzt kommst du ins Spiel. Ich will mit dir mal ein Täterprofil ausarbeiten, so wie du es jetzt gerade im Gefühl hast. Ich gebe dir aber Antwortmöglichkeiten oder Kategorien zum Einordnen, denn sowas ist ja ein ganzer Beruf und niemand erwartet jetzt, dass du sowas von alleine in 5 Minuten erledigst.
Okay, dann los, dann bin ich gespannt.
Okay, denkst du, es handelt sich um einen männlichen oder einen weiblichen Täter? Ich nenne dir ganz kurz noch einmal die Randinformationen, die sie jetzt auch in dieser Sendung bekannt gegeben haben. Sie gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eventuell hat das auch eine sexuelle Komponente. Es könnte eine Beziehungstat sein und man geht davon aus oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in ihrer Wohnung stattgefunden hat aufgrund der Schreie. Mareike befindet sich ja aber nicht mehr in der Wohnung.
Also, ich tendiere dazu, dass es ein männlicher Täter ist, denn allein von der Beziehungszeit können wir nicht ausgehen, weil wir nicht wissen, was Mareikes sexuelle Orientierung ist. Mhm. Wir können aber sagen oder uns fragen, ob die Person ihr körperlich überlegen gewesen sein könnte. Mhm. Und davon gehe ich sehr stark aus, wenn die Person sie danach aus der Wohnung geschafft hat. Ja.
Ja, okay. Männlich, davon gehen sie auch aus, auch wegen der Kraft, sie wegzuschaffen. Mhm. Ich persönlich habe jetzt noch daran gedacht, es könnten ja auch zwei sein, okay, oder dieser Täter hätte nicht alleine sein können, aber dann hätte die Nachbarin vielleicht noch weitere Stimmen gehört, weil die sich miteinander abgesprochen hätten. Also wenn jetzt ein Täter alleine ist, der wird sich mit niemandem unterhalten, aber wenn man zu zweit ist und irgendwie
vielleicht mit sich selbst
darüber kommuniziert, wie man jetzt weiter vorgeht, dann ist es ja wahrscheinlich, dass sie sich unterhalten und sie noch was gehört hätte. Wie alt ist der Täter? Er 20 Jahre alt oder er 30 Jahre alt? Mareike hatte Freundinnen im Alter von 15 bis über 30.
Boah, also es ist kraftmäßig, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt einen Unterschied. Wie alt war sie nochmal?
Sie ist 20.
Okay. Hm. Also das kann ich jetzt nur spekulieren.
Ja.
Aber, also ich habe jetzt auch keinen Grund, warum ich das denke, aber ich gehe mal von über 30 aus.
Okay. Das denken die ErmittlerInnen beziehungsweise auch der Fallanalytiker. Sie glauben, der männliche Täter ist Anfang 30, weil er vermutlich ein eigenes Auto hat und die Leiche oder eben Mareike damit in Anführungsstrichen losgeworden ist. Mhm. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, was da irgendwie auch so ein bisschen mit reinspielt. Hat er Familie oder ist er alleine?
Ich würde sagen, er könnte allein sein, denn das ist ja in der Nacht passiert, gegen 3 Uhr nachts, ne, war das? Und da würde ich denken, würde es schon deutlich auffallen, hätte er eine Familie, die würden sich natürlich fragen, wo ist er jetzt? Aber es könnte natürlich auch sein, dass man sich irgendwie rausschleicht. Ich habe nämlich auch von Mördern gehört, die irgendwie ihre Partner manchmal so gegen den Abend irgendwie betrunken machen und dann abhauen.
Oha.
Ja.
Boah, krass. Ja, sie gehen auch davon aus, dass er alleine ist oder alleine lebt, denn so muss er sich nicht rechtfertigen und könnte so eine Tat unbemerkt begehen. Mhm. Kommt er aus Mareikes Umfeld oder ist er fremd?
Ich kann mir vorstellen, dass er aus Mareikes Umfeld kommt, weil sie ihn ja in ihre Wohnung gelassen hat und es keine Einbruchsspuren gab. Das heißt, sie hat ihn freiwillig reingelassen. Hm. Kann, also wenn das zum Umfeld dazu zählt, könnte es aber zum Beispiel auch irgendwie ein Date sein oder sowas.
Ja, zählt schon dazu. Das kann man ja auf jeden Fall, sag ich mal, zurückverfolgen, vermute ich mal. Also spätestens bei Handynachrichten oder
also
so.
Also ich denke nicht, dass die Person ihr vollkommen unbekannt ist, denn sonst hätte sie ihn vermutlich nicht reingelassen.
Ja. Bei der Fallanalyse kommt auch raus, dass sie glauben, dass diese Person aus ihrem Umfeld stammt, denn eigentlich müsste er ihre Routine gekannt haben, um zu wissen, dass sie zum Beispiel zu Hause ist, wenn der Mord an ihr jetzt, so wie man ausgeht, durch die Blutspuren ja geplant war. Oder sie ihn, wie du gerade schon gesagt hast, selbst reingelassen hat.
Stimmt, ja.
Denkst du, es war eine spontane Tat oder geplant?
Ich tendiere dazu, dass es eine spontane Tat war, kann ich dir auch begründen. Und zwar, ich finde es auffällig, dass diese Decke fehlt. Und
stimmt.
Wenn man unvorbereitet so eine Tat begeht, dann will man ja auch dann wurde ja auch entweder Mareike irgendwie bewusstlos oder so oder ja halt schon verstorben, irgendwie wegtransportiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann rumguckt und sagt, worin kann ich sie vielleicht einwickeln? Ich finde das auffällig,
gar nicht dran gedacht,
dass sie nicht dort ist, die Decke.
Ja. Stimmt.
Aber ich kann dir auch keinen anderen Grund nennen, warum ich denke, dass es unvorbereitet sein könnte.
Mhm. Hm. Also du glaubst, es war eher eine spontane Tat.
Ja.
Das glauben die ErmittlerInnen und der Fallanalytiker auch. Sie glauben, er handelte zwar überlegt, also er hat sich ja schon dann Gedanken in dem Moment gemacht, aber er hat, wie du jetzt zum Beispiel sagst, das mit der Decke, dieser Gedanke kam mir selbst nicht, aber da gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass sie auch darüber nachgedacht haben. Und er hat zwar Spuren beseitigt, wie gesagt, überlegt, aber nicht alles entfernt. Das waren ja immer noch ganz, ganz kleine Glassplitter zu sehen.
Stimmt.
Das heißt, er hatte nicht genug Zeit oder er hat halt oberflächlich sauber gemacht, aber jetzt nicht im Detail daran gedacht, was muss ich wie wegmachen,
Bisschen unorganisiert.
So. Unorganisiert und ich glaube, wenn es geplant ist, würde man mehr alles darauf achten, dass nichts kaputt geht. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt zu einer Auseinandersetzung kommt und es geht etwas kaputt, dann kannst du das sonst wie geplant haben, da sowas ist dann ja nicht zu verhindern. Aber ja, spannend. Was aber auch so ein bisschen darauf hinweist, dass er auf jeden Fall irgendwie, ich will das jetzt nicht so positiv konnotieren, aber pfiffig ist, dass ihre Kleidung fehlte. Ihre Kleidung und ihre Geldbörse. Und wenn es bei ihr zu Hause stattgefunden hat, dann muss er die ja mitgenommen haben.
Vielleicht auch, um es so aussehen zu lassen, als ob sie irgendwie abgereist, irgendwie abgehauen ist oder so.
Zum Beispiel. Vor der Erstellung des Täterprofils kommen 120 Männer, die Mareike flüchtig oder näher kennt, in Frage. Schnell sortieren diese sich aber wie von selbst aus. 15 Männer bleiben übrig, mit denen nun eine Vernehmung geplant ist. Das Täterprofil weist insgesamt 26 Persönlichkeitsmerkmale, das das Team ausgearbeitet hat, auf. Einige davon habt ihr ja jetzt eben schon erfahren. Und bei der ersten Vernehmung bestätigt sich eine ziemlich böse Vermutung, die die Kriminalbeamtinnen haben. Denn zuvor kamen zwei Frauen zu ihnen und haben eine Aussage getätigt. Diese beiden sind Tänzerinnen eines Nachtclubs und da gab es wohl eine sehr komische Begegnung mit einem Mann. Und die Rede ist hier von Stefan B. Der unauffällige Junggeselle hatte diesen beiden Frauen im Laufe eines Abends insgesamt 5.000 Euro gegeben. Ich erinnere nochmal an die 10 bis 15 Euro im Monat.
Ich wollte gerade fragen, ob das auch der Stefan ist.
Ganz genau,
der Stefan.
Es kommt zu Streitigkeiten, denn Stefan B. will sein Geld zurück. Als er sieht, wie eine der Frauen einen anderen Mann küsst, packt er sie und zerrt sie von der Bühne. Er wolle jetzt auch endlich mal was für sein Geld bekommen. Und dann sagt er noch etwas, was beide hellhörig werden lässt. Ihr seid die gleichen Schlampen wie Mareike. Lasst euch von allen flachlegen, nur nicht von mir.
Oh Gott.
Stefan B.'s Unmut kommt nicht von irgendwo. Zumindest ist dieser für ihn absolut nachvollziehbar. Nicht nur einmal hatte er im Laufe der Zeit, die er mit Mareike zusammenarbeitete, versucht, engeren Kontakt zu ihr aufzunehmen. Er will mehr als nur Freundschaft. Aber Mareike will das nicht. Für sie sind die beiden einfach sehr gute Freunde. Damit findet sich Stefan zunächst auch ab. In der Hoffnung, dass sie doch irgendwann das in ihm sehen würde, was er sich wünscht. Einen potenziellen Partner. Und so gehen die beiden zusammen feiern und er besucht sie häufig zu Hause, zum Beispiel, wenn es wieder um eines seiner Dates aus der Zeitungsannonce geht, bei denen Mareike ihm ein bisschen hilft. Doch ihr wird das irgendwann tatsächlich zu viel. Immer wieder taucht er zu komischen Uhrzeiten bei ihr auf. Einmal steht er mitten in der Nacht vor ihrer Haustür. Sie weist ihn ab und legt sich wieder hin. Irgendwie ist Stefan für sie nur ein hilfloser Typ. Diese Worte verwendet sie, als sie ihrer Mutter von den immer häufigeren und komischen Vorfällen erzählte. Dass er sonst so sparsam war und dann unter diesem Druck im Nachtclub 5.000 Euro verprasste, damit die beiden Frauen sich ihm annehmen, ist für die Ermittler mehr als auffällig. Das mag auch daran liegen, dass er zuvor keinerlei sexuelle Erfahrung mit einer Frau gemacht hatte. Das wollte er jetzt also erzwingen. Aber war das das erste Mal? Stefan B. wird am 01.04.2004 unter dem Verdacht festgenommen, etwas mit Mareikes Verschwinden zu tun zu haben. Ein halbes Jahr war es jetzt her, dass Jeanette von ihrer Tochter gehört hatte. Ein halbes Jahr, in dem sie Trost in vielem suchte. Stefan B. war eine Person, die sich anbot, die starke Schulter zu spielen. Silvester feierte der 30-Jährige zum Beispiel mit Jeanette, Mareikes Mutter, mit Mareikes Cousine und der Großmutter gemeinsam.
Okay, krass.
Er hatte ihnen erzählt, dass er ebenfalls alleine wäre, weil er keinen Kontakt zu seiner Familie habe. Daraufhin haben die Frauen ihn zu sich eingeladen. Und nun muss Stefan B. Rede und Antwort stehen. 11 Stunden dauert die Vernehmung. Mit einigen Pausen dazwischen versuchen die Ermittler, sich vorzugraben. Erst Vertrauen aufbauen, das ist ein bisschen wie Erde lockern, und dann tiefer buddeln. Das Gespräch wird im Nachhinein als mühselig beschrieben. Die Kripo Regensburg versucht, mehrere Vernehmungsstrategien anzuwenden. Irgendwo dazwischen denkt einer der Befragenden laut, absichtlich und mit Hintergedanken oder nicht, ich glaube ja ersteres, wie der Täter denn in die Wohnung gelangt war. Ob er zur Tür hereinkam oder zum Fenster. Und plötzlich öffnet Stefan B. den Mund und herauskommen die Worte, die nur von jemandem kommen können, der dabei war. Er kam durchs Fenster. Haben Sie ihn endlich? Haben Sie den Täter gefunden, nach dem Sie seit Monaten suchen? Es fehlt nur das Geständnis. Und das gibt er Ihnen direkt hinterher. Auf die Frage, ob er der Täter sei, nickt Stefan B. Mareike würde nicht mehr leben. Er habe sie in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober in ihrer Wohnung getötet. In jeder Nacht brennen in ihm die Sicherungen durch. Er will Mareike. Oder zumindest irgendwas von Mareike. Angekommen an ihrer Wohnung bemerkt er das Fenster, das offen ist. Eine Parterre-Wohnung, so wie Mareikes, ist ebenerdig und so steigt er in das hüfthohe Fenster ein. Es ist das Fenster zum Schlafzimmer. Die Wohnung ist dunkel. Ob Mareike zu Hause ist oder nicht, weiß er nicht. Aber er weiß schon, was er mitnehmen würde. Leise zieht er die Kommode mit ihrer Unterwäsche auf. Nicht leise genug, denn plötzlich steht Mareike im Zimmer. Was er hier wolle, fragt sie ihn. Dass er jetzt besser gehen solle, spricht sie ihm mit Nachdruck in der Stimme entgegen. Er solle jetzt verschwinden. Und dann sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe er Mareike gewürgt, bis sie sich nicht mehr bewegte. Seine Aussage zu der Tat an sich wird sich später noch einmal ändern. Er habe Mareike dann in die blaue Decke mit den Sternen drauf eingewickelt und in seinen roten Audi getragen. Mit dem Zuklappen der Kofferraumklappe verhüllt er ein Geheimnis, das 6 Monate lang nur seins bleiben wird. Er bringt Mareikes Leiche in seine Wohnung. Dort wird sie 2 Tage in seinem Badezimmer liegen. Als er von Jeanette erfährt, dass sie ihre Tochter nun endgültig als vermisst gemeldet hatte, muss er sich einen neuen Plan überlegen. In Mareikes Wohnung hatte er soweit alle Spuren beseitigt. Wenn die Polizei jedoch seine Wohnung oder sein Auto untersuchen würden, hätte er ein Problem. Und so fährt er mit dem leblosen Körper in ein Waldstück bei Amberg. Doch nicht allzu lange dauert es, bis er durch Jeanette, wie soll es auch anders sein, die Information bekommt, dass jetzt mit Spürhunden und Hubschraubern nach Mareike gesucht werden würde. Er holt die Leiche wieder aus dem Gebüsch in dem Wald und bringt sie 100 Kilometer weiter nach Sulzbach-Rosenberg. Dort vergräbt er sie. Einen Tag nach seinem Geständnis führt er die Polizei zur Leiche der toten Mareike. Er kann ihnen nicht mehr genau sagen, wo er sie vergraben hatte. Kurzzeitig habe er das Versteck ein drittes Mal ändern wollen, weil er Sorge hatte, dass sie die Leiche dort auch finden könnten. Er nennt ihnen nur das ungefähre Waldstück. Den Rest erledigen Leichenspürhunde, die an einer Stelle anschlagen, an der schnell, dicht unter der Erdoberfläche, ein menschlicher Schädel gefunden wird. Die Rechtsmedizin bestätigt dies und lässt das Erdgrab ausheben. Zum Vorschein kommt der Rest der Leiche. Die Obduktion der Leiche kann aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustandes keine genaue Todesursache bestätigen. Eine Gewalteinwirkung oder zumindest Auffälligkeiten am Hals können aber festgestellt werden. Zu einem Sexualdelikt gibt es ebenso keine Anhaltspunkte. 2 Monate verbringt Stefan B. in Untersuchungshaft, ehe er am 1.7. vorläufig in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird. Im Dezember 2004, knapp über ein Jahr nach Mareikes Verschwinden, werden die Ermittlungen als abgeschlossen gewertet und Anklage gegen den mittlerweile 31-Jährigen erhoben. Der schüchterne Mann rückt hinter der Anklagebank auf seinen Stuhl. Blickkontakt sucht er zu niemandem. Mittlerweile ist es März 2005. Der Prozess, in dem die Frage geklärt werden soll, ob es sich um Mord oder Totschlag handelte, geht 3,5 Monate. Folgend auf die Frage soll ein Urteil gefällt werden. Dabei stützt sich die Strafkammer in der Begründung des Urteils auf das Geständnis, das Stefan B. zuallererst in der 11-stündigen Vernehmung gegeben hatte. Im Laufe des Verfahrens passte er seine Aussagen noch einmal der Beweissituation an, nachdem er merkte, dass ihm nicht alle von ihm genannten Details nachgewiesen werden können. So sagte er in der Hauptverhandlung, dass er nur ihre Unterwäsche habe klauen wollen und deswegen Zutritt zur Wohnung gesucht hatte. In einer dritten Version behauptet er, dass er sich nur die Fotos habe anschauen wollen, die in Mareikes Wohnung hingen. Und in der vierten habe er die Unterwäsche nur im Vorbeigehen aus dem Wäschekorb genommen. Eine Konversation zwischen den beiden sei nach Stefan B.'s Worten wie folgt abgelaufen. Zitat: "Hey Stefan, was machst du denn da?" soll Mareike gesagt haben. Dann fasste sie mich in den Schritt, fragte: "Oder willst du etwa das?" Ich stieß sie zurück. Sie wehrte sich. Da habe ich sie erwürgt. Ich wollte nur, dass sie aufhört, mich zu schlagen. Mareike habe sich gewehrt. Er sich nur zurück. Sein Verteidiger wertet seine Tat als Totschlag und plädiert auf 11 Jahre Haft. Welche Version der Täter selbst für richtig hält, macht den Fakt nicht wett, dass es nicht das erste Mal war, dass er Damenunterwäsche klaute. Ob alles, was in seiner Wohnung gefunden wurde, von Mareike stammt, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber eins ist klar, er hatte über 65 Teile, darunter Slips, Bikinis und BHs, unter seiner Matratze in seiner Wohnung aufbewahrt.
What?
Und daneben übrigens auch 40 Paar Herrenschuhe unterschiedlicher Größe, die definitiv nicht nur für den, ich sag mal, Normalbedarf seinerseits gedacht waren.
Ja, vor allem unterschiedlichen Größen.
Ja, bei beidem behauptet er, dass er seine eigene Kleidung aus der Altkleidersammlung bekäme und da ja das ein oder andere Mal auch ein anderes Kleidungsstück dran gehangen haben könnte.
Ja. An sich nicht so unwahrscheinlich, weil er ja auch so ein Lebensmittelwühler ist. Aber weiß ich nicht. Also so viele Teile und Schuhe und so, das kann kein Zufall sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem auch immer versehentlich Damenunterwäsche. Für die über 100 Aufzeichnungen, die er aus dem Fernsehen mitschnitt, hat er keine Erklärung. Ich habe ja vorhin schon einmal darüber gesprochen, dass er mit dem Filmen und Videos eine große Leidenschaft hatte, sag ich mal. Darunter befanden sich mitgeschnittene Actionfilme, Pornos und Ausflugsvideos, die er selbst drehte. Aber auch Mitschnitte von TV-Sendungen über den Fall Mareike und ihr Verschwinden, besonders wenn es um die kriminalistische Arbeit und die Ermittlungen ging. Auf die Frage, woher er das Wissen und die Scharfsinnigkeit am Tatort habe, nennt er einschlägige Sendungen aus dem Fernsehen, CSI, PSI Factor und Profiler. So zog er Mareikes totem Körper die Jacke und Schuhe an, steckte ihr die Geldbörse in die Jacke. So, wie es auch zunächst eingetreten war, könne man glauben, sie sei selbst aus dem Haus gegangen. Also genau das, was du vorhin auch genannt hast. Laut psychologischem Gutachten ist Stefan B. mit einem IQ von 98 durchschnittlich intelligent. Es liege weder eine psychische Erkrankung im engeren Sinne noch eine sexuelle Störung vor. Jedoch sei er ein sozial gehemmter Mensch und emotional eingeschränkt. Am 27. Juni 2005 spricht die zweite Strafkammer des Landgerichts Regensburg das Urteil gegen den Angeklagten Stefan B. Lebenslange Haft wegen Mordes. Eine Verdeckungstat, weil die Frau, die er wollte, die einfach nur hilfsbereit war, nicht genau das Gleiche wollte.
Boah. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Fall.
Ja?
Ja.
Ich glaube ehrlicherweise, dass das... eine Situation ist, die sehr häufig passiert.
Das kann auch daran liegen, ja.
Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses Stalker-Thema, bei dem in den meisten Fällen, und ich will nicht behaupten, dass es das nicht andersrum auch gibt oder gleichgeschlechtlich, aber in den meisten Fällen ein Mann sehr obsessiv einer Frau gegenüber ist und nicht akzeptieren kann, dass sie nichts von ihm möchte. Kannst du dich noch an den Fall erinnern, über den, das ist noch gar nicht so lange her, über die Frau, die mit diesem Typen zusammen war? Das war so ein Glatzkopf und ihre Zwillingsschwester, den habe ich gebracht und ihre Zwillingsschwester hat sie dann gesucht.
Ja.
Gut, die beiden waren zusammen und er konnte scheinbar nicht akzeptieren, dass sie nichts von ihm wollte und es war schon ein Muster. Man weiß ja oder man wusste schon, dass er anderen Frauen gegenüber auch schon gewalttätig und handgreiflich geworden ist. Ja. In dem Fall jetzt hier zum Beispiel nicht, aber das war aller Anfang, sag ich mal. Und ich will echt nicht wissen, wenn dieser Mann hier, der Stefan B., entkommen wäre, was ja zum Glück nicht ist, was da noch hätte passieren können, weil sich dieses Muster noch weiterentwickelt hätte.
Ja, und er ja auch wieder obsessiv über eine andere Person geworden sein könnte später.
Ja.
Gerade wenn Mareike, das eigentliche Objekt seiner Begierde, sage ich mal, jetzt dann nicht mehr da ist, aufgrund seines Verschuldens.
Ja.
Wie lange hätte es gedauert, bis er sich die nächste sucht? Und will ich mir gar nicht ausmalen.
Ja, und was ich hier in dem Fall so krass finde, ist, dass sie ihn ja nicht mal abgewiesen hat. Sie hat ihn nicht abgewiesen. Also klar, sie hat gesagt, hey, ich möchte von dir oder ich möchte mit dir keine Beziehung. Ich sehe dich dann nicht. Ich sehe dich nur auf platonischer Ebene.
Aber ist das zur Sprache gekommen? Also haben die darüber, hat er jetzt sein Interesse bekundet?
Ja, und sie hat gesagt, nee, das möchte sie nicht. Sie sind nur Freunde. Aber sie hat ihm ja geholfen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie gesagt, ey, ich will nichts von dir wissen. Das wäre ihr gutes Recht, wenn sie ihn komisch findet, das zu äußern, ihre Grenze aufzumachen, zu sagen, hey, ich sehe das jetzt einfach nicht so zwischen uns beiden grundsätzlich. Aber hat sie nicht. Sie war trotzdem, auch wenn sie ihn komisch fand, das hat sie ihrer Mutter ja auch gesagt, obwohl sie ihn komisch fand, hat sie sich darum geschert, wie es ihm geht, dass er vielleicht dann doch noch eine Partnerin findet, hat ihm geholfen, die Hemden aufzubügeln, die Annoncen zu schreiben und ihm hat das nicht ausgereicht. Und eigentlich hätte er, sag ich mal, jetzt in der Situation nur ihre Unterwäsche klauen wollen, weiß man nicht. Wenn sie ihn nicht dabei erwischt hätte, dann wäre es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dazugekommen. Also ich glaube, dass diese Grenze überschritten wird, das war nur eine Frage der Zeit.
Ja. Ja, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er nur das in dieser Wohnung gesucht hat. Also ja, es ist auffällig, dass er so viel Unterwäsche, also Frauenunterwäsche, zu Hause hat unter seiner Matratze, aber ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach reinspaziert, sich das nimmt und wieder abhaut.
Vielleicht
hat er eigentlich geplant, die irgendwie ein bisschen zu beobachten oder so, das, was ja noch creepier ist.
Oder sich zu verstecken in der Wohnung.
Ja, einfach für den eigenen Thrill da irgendwie.
Ja. Und wie gesagt, also hätte ja auch zu jedem anderen Zeitpunkt, sag ich mal, dann diese Grenze überschritten werden können. Ob das jetzt der Tag war, an dem er das machen wollte, das weiß niemand, das wird er jetzt nicht zugeben, aber er behauptet, er hätte sich nur die Unterwäsche holen wollen. Und also die dritte Version oder die vierte Version, die er da gegeben hat, dass er nur außen vorbeigegangen ist. Man muss sich das so vorstellen, der Bürgersteig, der läuft, ihr könnt es jetzt schlecht euch vorstellen, die das nur hören, aber die, die es sehen, der Bürgersteig geht gerade und ihr Haus stand so versetzt und es ging so ein kleiner Weg nach oben oder beziehungsweise halt senkrecht zu dem Bürgersteig versetzt. Genau. Und davor war so ein Parkplatz, also es war schon offen, war so ein bisschen hofmäßig, aber ohne Zaun. Und ihre Hauseingangstür war ein bisschen weiter hinten am Haus und dann nach vorne zum Bürgersteig hin zwei Fenster.
Okay.
So dass er jetzt auch nicht einfach nur vorbeigegangen ist, sondern er muss an dem Haus und da ging keine Straße weiter. Also hast nur die Hauseingangstür und dann kommt eine Wand. Das heißt, er muss dort hingegangen sein und an dem Fenster vorbeigelaufen sein oder halt eingestiegen sein, um... Also wird er ja safe, warum sollte er sich draußen befinden und dann erwischt werden und dann reingehen ins Haus?
Ja, das macht keinen Sinn.
Außer er hatte Angst, dass er von ihr irgendwie angezeigt wird oder so, aber glaube ich nicht.
Also ich glaube schon, also wenn das die Motivation war mit der Unterwäsche, dann ist eine Verdeckungstat ziemlich wahrscheinlich, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie ihn bittet, dann raus aus der Wohnung zu gehen und er dann sagt, okay, dann bis Montag oder so, weißt du, so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und dass dann irgendwas, also, ja, dass er dann irgendwie versucht hat, weil es hätte sich vielleicht auch rumgesprochen. Sie hätte das vielleicht auch jemandem erzählt, was er auch
gar nicht. Vielleicht hatte er davor auch Angst. Gerade weil er ja schon so nicht zurückgestoßen, aber weil er eigentlich viele Kontakte hat, zu seiner Familie auch nicht. Ein Detail, was ich bezeichnend finde, weil der Mann ist 30 Jahre alt und ist was anderes, wenn man damit in der Kindheit zu tun hat und wenn man eine Krankheit hat und darunter leidet, das weiß ich jetzt bei ihm tatsächlich nicht, aber wenn das der Fall ist, dann ist das eine ganz andere Geschichte, aber er war mit 30 Jahren immer noch Bettnässer.
Oh.
Und ich sag so, wenn du halt eine Krankheit hast und deswegen, sag ich mal, den Urin nicht bei dir behalten kannst, dann ist das ja eine ganz andere Geschichte, aber das ist ja schon eine psychologische Sache eigentlich.
Ist auffällig, genau wie, dass er sich so abkapselt und
Wie gesagt, kein Kontakt zur Familie, es muss vielleicht irgendwas vorgefallen sein. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Familie hat. In diesem psychologischen Gutachten wurde ja festgestellt, dass es da jetzt keine Störung gibt im engeren Sinne, aber was darüber hinaus ist, ob er jetzt, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein bisschen komisch ist oder einfach halt irgendwas in der Kindheit erlebt hat, weiß man nicht. Weiß ich jetzt zumindest aus meiner Recherche heraus nicht, aber weirder Typ, unabhängig vom Bettnässen.
Ja,
grundsätzlich auch. Ich finde, er ist so ein Stereotyp für einen Mann aus so einem creepy Film, als Person, die so eine ungewöhnliche Leidenschaft, wie zum Beispiel, so ungewöhnlich ist jetzt auch nicht, Aquarien zu mögen. Aber weißt du,
es ist
ja schon
nicht so gängig wie Fußball zu spielen.
Und ich finde auch so die Kombination aus verschiedenen Merkmalen der Person.
Auf jeden Fall.
Also wenn du jetzt Aquarien magst und Fische und dann dazu gerne filmst, aber deine Kollegin heimlich filmst auf Arbeit, dann sind das für mich Merkmale, die Creep schreien. Ohne jetzt respektlos sein zu wollen.
Ja, ich finde es auch super auffällig, eigentlich fast alles, was du erzählt hast. Und finde, dass das Profil eigentlich auch sehr gut auf ihn gepasst hat.
Voll.
Ja.
Und verblüffend finde ich eigentlich, dass das die erste Vernehmung ist, die sie geführt haben. Sie hatten ja diese 15 Männer vor Augen, die sie dann vernehmen wollen. Und er war die erste Person, die sie vernommen haben.
Und dann haben sie gleich gesagt, das ist unser Mann.
Er hat es ja selbst gesagt. Also nach 11 Stunden Vernehmung, sie haben immer wieder, ich glaube, sie haben halt währenddessen schon gemerkt, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer graben.
Ja.
Und ich glaube auch, dass sie halt, wie gesagt, schon ein paar Anhaltspunkte hatten. Zum Beispiel diese Situation mit den beiden Tänzerinnen aus dem Nachtclub.
Oh ja.
Also,
das ist auch.
Das war ja schon ihm selbst einfach so ein Schuss ins Bein.
Ja, und vor allem diese Bemerkung, die er gemacht hat über Mareike da, das ist ja am auffälligsten. Also erstmal davon, dass er da überhaupt so ausgerastet ist, aber vor allem diese Bemerkung.
Was ich auch irgendwie nochmal ganz spannend finde zu betrachten, ist der Fakt, dass er gesagt hat, Mareike war wie eine Schwester für ihn und sie getötet hat. Und diese Aussage, die er getroffen hat, ja nach ihrem Tod passiert ist. Und ich mir da so denke, sie war vermutlich die ihm nahestehendste Person, weil er keine anderen Leute hatte.
Ja, und mir gibt es so ein bisschen das Gefühl von, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich keiner haben.
Stimmt.
Und deswegen sie zu töten, kann ich mir schon als starkes Motiv vorstellen.
Ja, ich finde es einfach so bezeichnend, aber auch einfach so hart, dass er diese Aussage trifft und weiß, dass er sie eigentlich schon um die Ecke gebracht hat. Sie sei wie eine Schwester für ihn. Das hat für mich so eine große Bedeutung, jemanden nicht als Schwester, aber so diese Beziehung einer Schwester zu haben, wenn man so aufgewachsen ist, sag ich mal. Es gibt Leute, die haben Schwestern, zu denen haben sie wenig Kontakt oder einfach nicht den Kontakt, die andere Geschwister haben. Und das funktioniert ja auch. Aber wenn man mit einem Geschwisterkind aufgewachsen ist, dann weiß man auf jeden Fall, was das bedeutet. Und gerade bei Schwestern so dieser Bund, den man hat, wenn man zusammen aufgewachsen ist. Und das einfach so. Und also selbst, ich glaube, auch bei bei Männern zum Beispiel, die mit Schwestern aufgewachsen sind, vielleicht auch kleineren Schwestern, dass das natürlich immer so, dass die auch so eine beschützende Wirkung hatten, ja, und so eine beschützende Person gespielt haben oder für diese jungen Frauen oder Mädchen waren. Und da dann diese Aussage zu treffen in dem Zusammenhang, finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Und eine letzte Sache, die ich noch ansprechen will, ist, dass Mareike das ihrer Mutter ja mitgeteilt hatte, dass sie Stefan B. ein bisschen komisch findet. Und ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Stalking-Fällen, in denen es am Ende tatsächlich dann zu einem Todesfall kommt, so ein bisschen die Frage, hat das Umfeld genug reagiert? Ich will gar nicht sagen, dass da jetzt irgendwer schuld an dem Tod von Mareike ist, sondern... Außer Stefan, ja, ja, auf jeden Fall. Aber ist die Aufmerksamkeit vielleicht nicht genug da gewesen? Wurde das nicht ernst genug genommen? Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, was die Alternative wäre und was wäre die Alternative? Also überzureagieren in einer Situation, in der man einfach sagt, so, der ist jetzt ein bisschen komisch. Das hatten wir ja alle schon mal, oder? Dass man ja so dachte, okay, der ist jetzt echt ein bisschen weird oder die ist jetzt echt ein bisschen weird. Aber da sagt man ja nicht direkt so, oh, ich habe das Gefühl, der stalkt mich oder die stalkt mich.
Es kommt ja auch voll drauf an, wie sie es gesagt hat. Ja. Es kann ja sein, dass sie, also wenn es ihr wichtig gewesen wäre, das richtig ernsthaft anzusprechen und sie vielleicht wirklich irgendwie schon so einen Verdacht hat, dass es...
Oder Angst gehabt hätte.
Angst gehabt hätte oder dass sie schon merkt, ah, das geht irgendwie in die Richtung, dass es schon fast obsessiv wird, dann hätte sie das, denke ich, und wir wissen nicht, wie sie es angesprochen hat, aber dann hätte sie es, glaube ich, eher so angesprochen, dass es wirklich, also dass man wirklich ernsthaft drüber spricht.
Ja.
Und nicht nur, wenn er mal zur Sprache kommt, zu sagen, ja, irgendwie ist der auch ein bisschen weird. Mhm. So,
vielleicht hat sie es tatsächlich einfach nur beiläufig erwähnt.
Wir wissen es halt nicht.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass ich, glaube ich, ähnlich wäre und zumindest jetzt bei meiner Mutter zum Beispiel jetzt nicht sagen würde, du, da ist da jetzt gerade jemand und den finde ich total komisch, auch weil ich nicht wollen würde, dass meine Mama sich so viel Gedanken macht.
Ja.
Bei Freundinnen, finde ich, ist es was anderes, wenn man denen davon erzählt. Dann kann man sich darüber so ein bisschen auslassen und so, oh mein Gott, wie weird. Ja. Aber ja, die Jeanette, die meinte ja, dass Mareike gesagt hätte, ja, der wäre ein hilfloser Typ. Mhm. So, und dann könnte ich mir echt vorstellen, dass es einfach beiläufig so erzählt wurde und sie sich da jetzt nicht allzu viel Gedanken gemacht hat, zumal sie hat ihn ja zum Beispiel auch zum Feiern mitgenommen. Also so schlechte Company, sage ich mal, kann er jetzt in manchen Situationen nicht gewesen sein.
Und sonst hätte sie ihm ja nicht auch von sich aus gerne geholfen. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte sie jetzt einen Zwang gehabt, ihm zu helfen. Und dann würde ich das jetzt auch als Umfeld nicht als kritisch, glaube ich, einstufen.
Ja.
Wenn ich dann sage, wenn ich sehe, sie verbringt ja freiwillig auch Zeit mit ihm, dann kann es ja jetzt nicht sein, dass sie jetzt schon so einen großen Verdacht da hat.
Ja.
Im Endeffekt wissen wir es nicht. Ich habe auch im Arbeitskontext schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet, wo ich danach irgendwie gesagt habe oder auch währenddessen, das war jetzt weird und komisch und unangenehm.
Ja.
Das hatte ich also ganz, ganz früher, also da war ich noch jünger. Das war, also da muss ich auch sagen, da sind auch so Sachen gewesen, wo ich mir so dachte, das ist irgendwie komisch.
Ja, das, also man merkt einfach, dass das da nicht hingehört, dass es da absolut fehl am Platz ist, am Arbeitsplatz. Und generell, wenn man kein Interesse der eigenen Seite bekundet oder irgendwie klar macht, dass Leute, also ich weiß nicht, ob manche Menschen da keine Antennen für haben, aber naja. Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, dass der Stefan B. auf vielen Ebenen ein bisschen komisch war, auch dass er da zu Silvester bei den der Familie mit war.
Das ganz schön makaber auch.
Ganz schön makaber, voll. Aber dass Mareike leider nichts gesensed hat und sich selbst überhaupt nicht schützen konnte und vielleicht tatsächlich einfach Opfer einer Verdeckungstat wurde, weil er nicht dabei erwischt werden wollte, Unterwäsche zu stehlen. Der Fall hat mich echt so ein bisschen mitgenommen, weil ich finde, dass mal wieder klar wird, was vor allem mit alleinstehenden Frauen passieren kann, die einfach nur nett zu jemandem sind.
Mhm.
Und wirklich perplex darüber bin, dass man immer noch so eine reelle Angst davor haben muss. Aber dass die einfach vermutlich für immer bestehen wird, zumindest wenn wir... Nee, ich glaube, man kann da vorgehen, wie man möchte. Es wird immer creepige Typen geben. Und ich glaube, das, was ihr jetzt aus der Folge mitnehmen könnt und was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, egal wie klein das ist, sprecht da mit Leuten drüber und versucht, Maßnahmen einzugehen, dass ihr sicher seid. Also wenn wir jetzt von jemandem im Umfeld sprechen, redet da mit jemandem anders drüber und erzählt dieser Person davon, weil selbst wenn euch was passiert, in diesem Fall konnte man vor allem durch die ganzen Erzählungen, durch Kolleginnen und Freundinnen von Mareike herausfinden, dass Stefan B. nicht einfach nur der nette Kumpeltyp war, sondern da mehr wollte. Mhm. Und Mareike ihm das schon klar gemacht hatte. Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber allein dafür, dass eine Person am Ende gestellt werden kann und klar wird, er ist der Täter oder sie ist die Täterin, sollte man da auf jeden Fall drüber sprechen. Und ansonsten natürlich zu eurer Sicherheit, damit ihr, wenn ihr nach Hause lauft oder wenn ihr euch komisch fühlt zu Hause, dass ihr einfach jemanden kontaktiert.
Ja, definitiv. Das ist super wichtig, da auch zu kommunizieren, dass man irgendwie ein komisches Gefühl hat. Das finde ich auch.
Ja, und ich finde, selbst wenn man jetzt zu Hause sitzt, keine Ahnung, man hat zum Beispiel eine Parterre-Wohnung oder so und denkt so, oh Gott, irgendwas ist richtig komisch, ich habe ein total komisches Gefühl. Telefoniert mit jemandem oder ladet euch jemanden ein oder so. Ich weiß, es ist jetzt so einfach gesagt, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht und ich möchte euch da gar nicht große Angst machen, sondern einfach nur sagen, seid vorsichtig und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach auch mal die Sicherheitsmaßnahme eingeht und sich zum Beispiel nach Hause fahren lässt von jemandem, obwohl man nur 100 Meter Fußweg hätte. Definitiv. Oder so, wenn man sich nicht sicher fühlt.
Ich habe ja auch mal im Erdgeschoss gewohnt.
Ja.
Und da gab es eine Zeit, da war mein Freund relativ lange weg, also ein paar Wochen.
Ja.
Arbeitsbedingt. Und ich hatte oft sehr große Angst und hatte dann auch überlegt, mir Tür-Fenster-Kontakte zu besorgen.
Ja.
Finde ich nämlich eigentlich ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel als Frau alleine lebt.
Ja.
Ich weiß auch, dass wir das früher im Haus auch hatten, im Haus meiner Eltern. Da hatten wir auch also einen Türfensterkontakt an der Haupttür.
Ja.
Nee, zwei, auch an der Hintertür. Und ich finde, es ist eine richtig gute Sache, weil sobald dieser Kontakt sich löst, schrillt richtig so ein...
Ich weiß noch, wie laut das bei euch
weißt
war.
Weißt du das noch?
Ja, ich glaube, das ist einmal losgegangen.
Ja, krass, dass du es noch weißt. Ich weiß es nämlich auch noch. Und manchmal, dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen und meine Mutti hat dann schon alles abgeschlossen. Oder, ja, also schon alles abgeschlossen. Den
verriegelt und gesichert. Ne?
Genau, sie hatte dann diesen Tür-Fenster-Kontakt schon scharf gestellt, heißt das ja.
Ja.
Und dann bin ich manchmal rein und habe dann schon so gesagt, okay, ich weiß, sie hat das jetzt schon scharf gestellt. Sobald ich die Tür aufgemacht habe, muss ich sofort an die Seite greifen und das ausmachen.
Ja.
Weiß aber natürlich jemand, der euch jetzt was Böses will, nicht.
Ja.
Außer der kennt euch vielleicht gut, dann ist es wahrscheinlich wieder. Aber dann hört man es wenigstens trotzdem.
Ja, ich glaube auch, dass es oft einfach der Schreck für den Einbrecher oder jetzt eben für eine Person, die da unbefugt dieses Haus oder diese
Voll,
Wohnung betreten will.
Das ist ja super laut.
Es ist super laut. Du kannst dich nicht konzentrieren. Deine Gedanken werden wie ausgeschaltet in dem Moment, weil du wirklich einfach dich auf nichts anderes konzentrieren kannst als auf dieses Geräusch. Und es ist natürlich die Sorge, dass jemand aufmerksam auf diese Sache wird.
Nachbarn oder so.
Genau. Und ich glaube, grundsätzlich ist sowas einfach echt keine blöde Idee.
Also und das ist ja auch nicht teuer. Also wenn ich jetzt nochmal im Erdgeschoss wohnen würde, ich glaube, ich würde das machen, selbst wenn mein Freund jetzt nicht nochmal so lange weg ist.
Ja.
Aber
ich finde es auch einfach als Einbruchschutz.
Als Einbruchschutz und ich finde es auch gut, weil ich weiß ja, also ich kann jetzt nicht wissen, ob mein Freund nochmal berufsbedingt weg ist, aber nur wenn der mal bei einem Kumpel schläft, nach dem Feiern vielleicht oder so.
Ja.
Und ich bin dann allein zu Hause.
Voll.
Weißt du, wie viel Angst ich manchmal habe? Also jetzt hier nicht mehr, aber in der alten Wohnung.
Ich kann es mir vorstellen.
Weil da, wo ich früher gewohnt habe, da wurde viel eingebrochen, weil es dort viele Wohnungen im Erdgeschoss gibt.
Ja.
Und auch bei den Leuten da vielleicht auch mal was zu holen ist, weil die alle einen kleinen Garten hinten dran haben, hatten wir ja auch. Und da kann ich nur sagen, ich hätte das da schon machen sollen, hätte ich mich sicherer gefühlt.
Voll.
Nicht sicherer, also eigentlich nicht sicherer, aber ich hätte reagieren können.
Ja. In mir kommt so ein bisschen das Gefühl auf von, man ist dann nicht alleine in dem Moment, weil man hat da noch dieses System, was auf jeden Fall erstmal Alarm schlägt.
Ja.
Und einem die Möglichkeit gibt, sich bemerkbar zu machen und bemerkbar zu machen, dass da gerade eine Situation schief läuft, ohne dass man schreien muss zum Beispiel. Hm. Weil ich finde, zu schreien ist nochmal so eine Situation, das muss man wirklich üben. Hm. Du musst üben, straight heraus zu kreischen, zu schreien wie ein Löwe, damit man sich das dann auch in einer ernsteren Situation traut.
Ja, das stimmt. Ich habe auch schon gesagt, beim Wohnwagen zum Beispiel, da werden sowas von Tür-Fenster-Kontakte kommen, also nur an diese Vordertür. Nein, an alle. An alle, die jetzt hier zugucken, das kommen dann alle. Weil ich habe ja auch davor mit Freundinnen oder zum Beispiel auch mal mit dir, vielleicht mal irgendwie ein Wochenende mal irgendwo hinzufahren.
Ja.
Und wenn dann irgendwer sieht, ah, das sind zwei Mädels, die alleine unterwegs sind, und da ist dann sowas.
Ich zieh mich halt Typ an.
Und dann finde ich es schon ganz gut.
Voll.
Ich kann mir, ja, ich habe einfach, ach, weiß ich nicht, ich habe sowieso bin ein bisschen paranoid geworden, was viele Sachen angeht.
Ja, vielleicht auch im Podcast. Meinst du?
Aber ist besser, als wenn ich so super leicht fertig mit allem umgehen würde, denke ich immer so, weil, nee, ich finde auch immer, es ist nicht überall sicher.
Ja.
Sag ich euch mal.
Ein bestimmtes Maß an Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig, aber lasst euch auch nicht die Lebensfreude und die Leichtigkeit nehmen.
Wir müssen ja nicht paranoid werden, aber wir sollten genau auf unser Umfeld achten.
We want you to be safe, girlies
and boys. Girls and boys und men and women.
Und alles dazwischen.
Genau. Ja, stimmt, genau.
Oh, ich habe ja schon wieder ein Spektakel erlebt zu Hause. Das glaubst du nicht. Ich habe versucht, mein Regal übers Internet zu verkaufen, weil ich wollte mich ein bisschen verkleinern. Und das Regal ist schon sehr, sehr groß, war auch nicht mehr ganz gefüllt. Also ich habe mich da wirklich dran gehalten, rigoros auszusortieren. Und dann sollten die Leute um 12 hierher kommen. Eine halbe Stunde vorher bekomme ich, nachdem ich das Regal sauber gemacht hatte und alles schon fertig hier rausgerückt aus dem Schlafzimmer, die Nachricht, sorry, da kann man nicht so gut parken. Ich habe mich erst geärgert und dann habe ich gedacht, ey, ich will nicht wissen, was das gewesen wäre, wenn die hier oben die Treppe hochkommen, vierter Stock, und wissen oder sehen, was die da für ein Regal runtertragen müssen. Wir haben keinen Aufzug. Und da habe ich mich ehrlicherweise schon gesehen, wie ich das mit denen zusammen die Treppe runterjuckeln muss.
Manche Leute sind so unglaublich, was sie manchmal so abhält von solchen Sachen. Und dabei hätte es ja eigentlich so einfach sein können, wenn ihr nämlich zum Beispiel mal Hilfe benötigt bei Umzügen, Möbeltransporten oder ganz interessant auch Entsorgungen zum Wertstoffhof, dann könnt ihr euch einfach die App TipTap runterladen und darin Anzeigen schalten. Dazu macht ihr dann von der Sache einfach ein Bild, legt einen Preis fest, den ihr zahlen wollt, und dann findet ihr im Optimalfall in ein paar Minuten schon einen Helfer oder eine Helferin, die das Ganze dann für euch übernehmen oder euch auch nur unter die Arme greifen und euch dabei halt helfen.
Ja, oder ihr bietet eure Hilfe irgendwo an, indem ihr über die App nach Angeboten sucht und verdient euch so auch noch ein bisschen was dazu. Finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade für StudentInnen. Zwecks Bezahlung muss man sich da auch keine Gedanken machen. Das läuft sehr, sehr sicher für beide Seiten über die App. Also downloadet euch die App TipTap und mit unserem Code Uberdosis, ganz wichtig, nicht mit Ü, sondern mit U, Uberdosis, bekommt ihr 10 Euro Rabatt für eure erste Anzeige. Und ja, damit wollte ich gerade sagen, beenden wir die Folge. Nee, damit beenden wir den Fall. Hat dir die Täterprofilanalyse gefallen?
Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe mich echt schon vor ein paar Jahren damit beschäftigt, ob ich sowas vielleicht beruflich machen könnte, also so in die Richtung zu gehen. Aber ach, in Deutschland ist dann ja hier mit Profiler, da muss halt, glaube ich, ganz normal hier Polizei machen oder Kriminologiestudium, hatte ich ja auch mal überlegt, aber da muss man, das ist,
habe ich Psychologie vorher noch studiert.
Genau, oder irgendwas, weil es ein Masterstudiengang ist. Ja, und dann habe ich schon wieder, da war es mir schon wieder
war
zu
schon
wieder
kompliziert. Ich wollte doch so einen Workshop machen.
Ich wollte doch nur einen Workshop machen und mich danach Profilerin nennen.
Hobby-Profilerin.
Ich habe schon mal überlegt, ob wir uns mal in der Kriminologie
Vorlesung
setzen sollten, einfach um ein bisschen Gehirnschmalz anzuregen für unsere.
Ich finde es aber auf jeden Fall nicht schlecht, was Weiterbildendes irgendwie zu machen. Also zumindest was so vielleicht auch manchmal das Rechtssystem angeht, weil ich glaube, da ist man echt so ein bisschen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, da muss man sich wirklich richtig konzentrieren.
Wenn hier Polizisten zuhören, schreibt uns mal eine Mail, wenn wir mal bei euch vorbeikommen können und ihr uns ein bisschen was zu Kriminalistik und sowas erklärt. Weil,
aber ernsthaft, ob es Angebote dafür gibt, dass man sich dahingehend weiterbilden kann. Ich meine, das wäre jetzt eine Google-Suche wahrscheinlich entfernt.
Ja, aber wir können ja unsere Macht, die wir hier haben, nutzen und die Hörer mal ausnutzen, dass sie uns mal schreiben. Ja, hören uns bestimmt einige Polizisten.
Das habe ich mich gestern auch gefragt, ob uns PolizistInnen oder, Jurastudenten, Jurastudentinnen.
Ich sage, ja.
Hören. Also safe, aber wie viele? Meldet euch mal bei uns per Instagram-Kommentar. Oder ihr holt euch Patreon und da könnt ihr uns eine Direct Message schreiben, denn da geht es auf jeden Fall nicht unter. Das ist ein bisschen besser gefiltert als bei Instagram.
Oder ein Kommentar, das sehen wir. Ja. Also ein Kommentar bei Patreon, das sehen wir auch mal.
Ja. Ja, 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 ja. Ich habe schon überlegt, ob man so eine Story mit so einem Sticker macht und dann müssen die da ihren Beruf in Emojis beschreiben.
Das machen wir in der kommenden Woche. Wir haben das vergessen.
In der Story und dann versuchen wir das aber mal in ein Highlight zu packen. Dann könnt ihr das nämlich da reinschicken. Das wäre ganz cool. Dann bleibt das da nämlich drin.
Okay, dann guck mal in ein Highlight.
Guck mal ein Story-Highlight, soll es da noch nicht sein. Folgt uns und dann werdet ihr das ganz bald bekommen.
Ja, auf jeden Fall denke ich, dass uns schon einige Polizisten hören.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal Nachrichten bekommen.
Ja, 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 ist mir auch so im Kopf geblieben.
Aber
ja.
Ja, spannend.
Ich habe euch nicht verraten, wo ihr uns schreiben könnt. Bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast.
Mit UE.
Oder eben bei Patreon. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ist auch ganz nett genannt Überdosis Crime Plus. Und damit?
Weil das ist unsere Space.
Das ist unsere Space und da seid ihr alle ganz sicher bei uns.
Genau.
Und jetzt kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Muss ich mir erstmal hier noch was überlegen.
Ich auch. Boah, soll ich dir mal meine Beine zeigen? So sehen meine Beine aus.
Ah, vom Schreibtisch?
Ja. Soll ich das mal zeigen?
Hm,
Leute,
zeig mal in die Kamera.
Es hat jetzt nichts mit meinen Favoriten zu tun. Also weiter entfernt könnte es nicht sein von einem Favoriten. Aber
ein Nicht-Favorit.
Genau, ja. Ich arbeite ja hier jetzt mittlerweile im Homeoffice für Überdosis. Und ich habe ja noch keinen Schreibtischstuhl und deswegen sitze ich da noch so ein bisschen mit meinen Beinen angewinkelt am Tisch und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie meine Beine aussehen.
Dieses lange Leid des nicht vorhandenen Schreibtischstuhls. Oh, ey, die sind wirklich demoliert.
Naja, auf jeden Fall leide ich extrem. Ja, ich vielleicht hört uns jetzt hier irgendein Stuhlhersteller zu und möchte mir helfen.
Chenor braucht einen ergonomischen Stuhl.
Oder wir holen uns einfach beide neue Stühle.
Auf gar keinen Fall.
Warum?
Gibt keine schönen.
Nee, es gibt auch keine optisch schönen, aber es gibt welche, die gut für unseren Rücken sind.
Ich möchte so einen Hockstuhl haben.
Ach so, so einen, wo du so eine Sitzfläche hast und vorne so ein Dings.
Kennst du das, was man denn so rumdrehen kann?
Ich. So
den gibt es in Deutschland nicht.
Hm.
Aber das ist so ein Stuhl und der, ja, der ist aber nicht mehr ergonomisch.
Weißt du,
wenn dein Opa Heinz, Karl, wie heißt er nochmal?
Lutz.
Lutz. Wenn dein Opa Lutz da den Stuhl baut. Ey, nichts gegen Lutz.
Aber Lutz kann super Sachen bauen.
Ein absoluter Handyman, aber ich glaube, einen ergonomischen Stuhl kriegt er noch nicht hin.
Nee, würde ich ihn jetzt auch nicht.
Muss er erstmal eine Weiterbildung machen.
Ich würde ihn damit jetzt auch nicht belasten
oder
wollen.
Er muss sich hier mit unserer Freundin, der Ergotherapeutin, zusammentun. Hat das was damit zu tun?
Nee. Ergotherapeuten und
ergonomischer Stuhl?
Nee, das
Ergo.
Ist, ja, nee, glaube ich nicht. Aber
safe. Also nicht, dass sie einen Stuhl herstellen kann, aber die.
Aber vielleicht können sich mein Opa und dein Papa zusammentun und dann kriegen die
mein
schon.
Mein Papa hat auch keine Ahnung von ergonomischen Sachen. Die zimmern dann beide einfach nur einen verdammt krass gehandwerkten Stuhl.
Ja, der super cool aussieht, aber super unbequem ist. Nee, unsere Freundin, die Ergo-Frau.
Therapeutin?
Naja, ist sie ja noch nicht so ganz.
Ja, Ergotherapeutin
in Ausbildung. In Weiterbildung. Die ist, die hat zu Hause einen
Ball.
So ein, wie die Schwangeren haben.
Ein Gymnastikball.
Gymnastikball, genau. Und da saß ich letztens drauf. Erstmal macht das sau viel Spaß und ich habe mir überlegt, kostet ja so, also ihre, sie hat gesagt, hat 9 € gekostet oder so.
Mhm.
Und ich habe mir überlegt, ob ich mir so einen hole.
Dazu gibt es ja auch so Halterungen, damit man nicht wegrollt. Dann kann man trotzdem bouncen, aber es ist so eine Halterung mit Füßen, da legst du den rein. Ist einfach so ein Ring. Legst du den rein und kannst du den an den Tisch schieben und sitzt dann trotzdem auf dem Gymnastikball. Kannst du ein bisschen hin und her wackeln. Das nerven, dass das keine Lehne hat.
Ja, aber gerade das ist ja gut, weil du dann deine Rückenmuskulatur mal anspannen musst.
Nix mit gut.
Ja. Ich heiße jetzt immer noch keinen Favoriten.
Ich habe einen neuen Favoriten. Auch wenn ich damit jetzt so eine Mainstream-Girl werde.
Oh Gott, ein Stanley Cup.
Ach, als ob ich mir für 130 Euro einen Becher kaufe.
Ich hätte es fast gemacht in Amsterdam.
Ja.
Aber da gab es nicht den Stanley Cup, den die ganzen Insta-Girlies haben, sondern nur diese wirklich für Outdoor-Sachen in Khaki-Farben und so. Mhm. Und dann aber auch nicht mit dem
Du
Henkel?
Den weißen mit Henkel?
Ja, klar. Oder irgendeine andere Farbe mit Henkel.
Aber da, ja, so habe ich gehört. Leute. Für alle, die nicht in der Bubble sind. Ein Stanley Cup ist ein Thermosbecher. Der hat einen Strohhalm, den kann man auch rausnehmen, dann kann man das auch zumachen. Der einen Feuertest schon bestanden hat, weil eine Frau,
ne, das Auto geteilt abgebrannt
hat, dass das Auto abgebrannt und da stand der Stanley Cup immer noch in der Mittelkonsole. Da waren noch die Eiswürfel drin und der Becher aber sonst von außen angeschmort.
Ja, richtig krass.
Das war so der Bestandstest für die Thermosfunktion. Und dieser Becher existiert in verschiedensten Designfarben, in verschiedensten
sieht
Farben.
Cool aus,
sieht schon schick aus, hat so einen Henkel außenrum, hält 1,2 Liter, glaube ich.
Echt? So viel?
Mhm.
Krass.
Und kostet 130 Euro. Runtergesetzt gerade für 100 Euro in Amazon. Was kostet denn in Amerika? 80?
Ja, nicht ganz so viel. Ich glaube, das ist hier noch...
Still. Also selbst 60 Euro für einen Thermosbecher finde ich einfach übertrieben. Und ich habe gehört, dieser Strohhalm, der ist halt nicht dicht.
Ja, das ist kacke.
Das heißt, du kippst das Ding um, wenn es nicht zugeklappt ist oben, wenn der Strohhalm drin ist, du kippst das Ding um und es läuft alles aus. Das ist natürlich bescheuert. Ey,
naja,
das Ding sieht total cool
aus.
Ja, es
gibt
aus,
auf,
so, ne?
auf Amazon auch Lookalikes.
Ja, aber...
Wo keine Marke draufsteht.
Sehe ich einfach nicht ein.
Weil Replika wollen wir nicht.
Ja, ja, genau. Ohne Marke dann drauf gibt's auch. Finde ich einfach ein bisschen, ja, naja, finde ich schwierig, aber ist auch egal. Nicht das. Schon und ich haben uns jetzt eine Anschaffung fürs Unternehmen gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
Das habe ich auch überlegt, ob ich das nenne, aber ich wollte nicht prollig rüberkommen.
Nö, ist jetzt meins. wir haben uns AirPods Max geholt, damit wir einfach ordentlich im Café zum Beispiel arbeiten können. Vielleicht haben wir uns doch ein bisschen eingeredet, dass wir das brauchen. Aber damit wir ordentlich arbeiten können, wenn wir unterwegs sind, es stehen für dieses Jahr auf jeden Fall einige Reisen an. Hopefully klappt das alles.
Also wenn wir das nicht begründen können, warum wir als Podcasterin ordentliche Kopfhörer brauchen, dann kann das keiner begründen.
Ja, denke ich auch. Na, jetzt kommen uns alle hier mit den Podcast-Kopfhörern. Wo sind denn eure Kopfhörer, heißt das jetzt? Wo sind denn? Hier? Wo sind denn eure Kopfhörer? Warum habt ihr die nicht auf? Weil das nicht funktioniert mit dem Mikro und dem Programm da. Weiß ich auch nicht. Habe ich schon probiert, ob man das anschließen kann. Geht nicht.
Ich habe schon mal zu Saskia gesagt, wenn wir uns einfach Kopfhörer aufsetzen und die einfach ausmachen, damit wir, weil wir haben ja auch so richtige Podcast...
Ich will mich doch auch gerne selber mal hören.
Nein, nein, wir haben doch auch richtige Podcast-Kopfhörer. Also
genau.
So richtige,
ja.
Professionelle,
ja.
Die auch so
ja.
Musikproduzenten, Cutter und so eine Leute benutzen.
Mhm.
Und die sind auch super, finde ich.
Mhm.
Aber die haben ein Kabel. Und die AirPods Max...
Sind kabellos.
Und die haben, ey, Leute, guck mal, ich wollte das nicht nennen, weil ich wollte nicht prollig rüberkommen, weil die Dinger sind arschteuer und wir hätten die, also ich hätte mir die, glaube ich, nicht gekauft, wenn wir sie uns nicht für den Job gekauft hätten. Und ich finde, wenn ich hier sauge, ne, wir sagen jetzt, also eigentlich sagen wir keinem, dass wir die auch privat benutzen, aber wenn ich dann sauge zum Beispiel hier.
In deinem Büro. Muss man auch sauber
nee,
machen.
Nee, ich höre ja dann auch
nee,
True Crime Podcasts.
Nee, ich meine, dein Büro muss ja auch gesaugt werden.
Ja, mein Büro muss auch gesaugt werden. Und ich höre ja auch True Crime Podcasts. Gehört ja zu meiner Arbeit.
Ist so, Inspiration.
Ressourcen, bla.
Das, ja.
Genau. Also nutze ich es doch eigentlich nicht.
Finanzamt ist nicht privat. Ist alles beruflich.
Nee, genau. Und dann kann ich das, dann kann man ja einmal drücken und dann ist die Noise Cancellation da.
Ja.
Und dann sauge ich und dann höre ich gar nichts mehr vom Sauger.
Ja.
Ist nicht geil?
Ja, ist wirklich gut. Ich bin auch sehr überzeugt. Schnur hat es einfach zu ihrem Favoriten gemacht.
Es ist auch mein Favorit eigentlich.
Guck mal, ist unser gemeinsamer Favorit.
Nee, ich will noch einen nennen.
Oh, ja, sie will wieder alleinstehend sein. Nee, aber, also pass auf. Aber jetzt, also das größte Ding an dieser ganzen Sache war ja die Farbauswahl. Denn es gibt weiß, schwarz, grün, blau, rot. Das war's. Und Chenor hat ja so hin und her überlegt, was passt am besten, vor allem auch mit ihrer Haarfarbe. Ist ja,
ja
auch immer noch so
schwierig.
Eine Sache. Und du tendiertest ja auch zu
allem
bunt.
Tendiert.
Ja, ja. Ich war erst bei weiß und dann bei schwarz und dann wieder bei weiß und dann wieder bei schwarz und habe mich aber letztendlich, haben wir uns beide, Spoiler Alert, für schwarz entschieden. Denn, und das war mein Hauptargument, alle Clean Girl Aesthetic Girlies, Menschen, die
zu
Clean Girl Aesthetic
ja gar nicht zählen.
Zu denen wir auch, ich mittlerweile glaube ich nicht mehr so. ich mit meinem nicht gesleekten Bun. Habt ihr übrigens in der letzten Folge erfahren, warum der nicht gesleekt ist. Also hört da mal an den Anfang oder die ganze Folge rein. Und da habe ich gesagt, nee. Die haben sich alle die, da habe ich gesagt, nee.
Nein.
Die haben
so, wie die Frau in meinem Erdbeerbecher.
Nein. Die haben sich alle die weiße Variante geholt.
Ja,
ey, steht euch super. Ist auch wirklich, sieht toll aus.
Hm.
Aber, I don't wanna be that girl. Ich möchte nicht, dass man auf den ersten Blick sieht, oh mein Gott, die trägt jetzt Apple, weil die das ist ihr
Statussymbol. Aber wir haben Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen.
Genau, weil wir sagen, muss man nicht direkt sehen, aber auf den zweiten Blick soll man es sehen.
Kompromiss machen und so unsympathisch.
Ja, nein, wir sind jetzt auch einfach mal real. Leute, wenn ihr die Möglichkeit hättet, zu rechtfertigen, dass ihr diese Kopfhörer, dass ihr ein geiles Paar Kopfhörer, die wirklich gut funktionieren, die super sitzen und die einen Wahnsinnsklang haben, kommt mir jetzt hier nicht mit. Es gibt noch Sachen, die günstiger sind und ist immer so.
Ja, Apple ist obwohl überteuert. Das Akku, muss ich sagen, könnte besser sein. Ich habe es schon viermal geladen, seit ich die habe.
Das wussten wir ja aber schon vorher.
Das wussten wir.
Als würdet ihr da nicht auch das Geld dann für ausgeben und sagen, ach komm, machen wir jetzt mal. Rechtfertigen wir jetzt mal damit. Will ich jetzt auch mal
würde
haben.
Würde jeder, safe.
Es ist einfach ein nicer Look. Es ist ein nicer Look zu einem Outfit, wenn man Musik hört. Mir geht es nicht darum, dass man das einfach nur trägt für den Look, sondern wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und mir die Over-Ears aufsetze, ey, und Game Changer. Wir haben ja eben gerade von dem Noise Cancelling gesprochen. Apple, bitte melden. Wir brauchen eine Kooperation, weil so wie wir hier gerade über die Dinger reden, ich stand an der
Straße. Die Aktie geht hoch, ich sehe das schon.
Ich stand an der Straßenbahn. Es war übel laut, mitten in der Woche. Und damit komme ich sonst nicht gut klar. Also es ist mitten in der Stadt, gewusel da die ganze Zeit, da eine Bahn nach der anderen fährt da. Und da bin ich schnell überfordert, wenn ich denn da stehe. Da kann ich auf wenige Dinge achten. Ich habe dann das Gefühl, mein Hirn, das schaltet aus. Hm. Wie bei Tür-Fenster-Kontakt.
Ah, ja.
Und dann habe ich dieses Noise Cancelling. Ich hatte es erst ausgemacht, damit ich, wenn ich aus der Bahn steige, höre, sollte mich jemand ansprechen, ey, sie haben ihr Portemonnaie vergessen oder keine Ahnung, was auch immer. Damit ich einfach kurz in der Situation aware bin, falls jemand mit mir spricht. Und dann habe ich angemacht, das Noise Cancelling. Das war so ein Wahnsinnsgefühl, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich bin ganz alleine am Bahnsteig. Es war egal, ob Leute um mich herum stehen, weil ich es nicht mehr mitbekommen habe. Ich habe meine Musik gehört, das Rauschen war weg, die Stimmen waren weg, die Autogeräusche waren weg. Das habe ich nicht gemacht, als ich über die Straße ging, weil da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Aber in dem Moment, als ich wusste, ich bin jetzt hier sicher, ich stehe an der Stelle, mich quatscht jetzt niemand an, es hat niemand mit mir zu reden, habe ich das angemacht und ich konnte einfach Musik hören. Stand so in der Sonne, hab die Augen zugemacht und dachte so, das Leben ist geil.
Ja, ich glaube, wenn ich die hier, also ich sag mal so, ich hätte hier, wenn ich mit den Kopfhörern rausgehe, hätte ich Angst, dass die mir vom Kopf gesnatcht werden. Ohne Spaß. Ich glaube, in Dresden geht das ehrlich gesagt.
Ja.
Aber hier. Ich muss sagen, ich war ein paar Mal draußen, wo ich gedacht hätte, boah, es wäre schon geil, aber ich habe mich nicht getraut.
Ja.
Wirklich nicht. Weil wenn die weg sind, das verzeih ich mir mein Leben lang nicht. Und
wo musst du den mit einer Kette um den Hals legen?
Ja. Nee, also ist auf jeden Fall eine gute Investition, sage ich mal. Ich finde dieses Noise Cancelling auch, also ich finde es sehr gut. Ich habe am Anfang, und das vielleicht können auch irgendwer relaten, aber ich hatte am Anfang, ist mir ein bisschen schlecht geworden von dem
Schwindelproblem.
Ja, ich habe meiner Mama, als die hier war, ich auch gesagt, guck mal, was ich habe. Und dann hat sie das aufgesetzt und sie so, boah, das ist ja krass. Mhm. Ist auch wirklich krass.
Mhm.
Ja.
Voll. Ich muss aber auch dazu sagen, testet einfach andere Over-Ear-Kopfhörer auf. Es müssen nicht die Apple AirPods Max sein.
Nee.
Welche ich zum Beispiel vom Design her auch richtig schick finde, sind die Marshalls. Ja. Die sind so quadratisch und die hätte ich mir auch beinahe geholt. Ich glaube, die kosten 90 Euro. Ist ein deutlicher Preisunterschied.
Aber sind die auch mit Bluetooth?
Die sind mit Bluetooth. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die gibt's, glaube ich. Ich glaube, das sind nur On-Ears, wenn mich nicht alles täuscht.
Also mein Favorit.
Hau raus.
Und jetzt hat sich's mittlerweile so eingebürgert, dass wenig Wohnung ist, aber viel Spiele und Bücher. Und jetzt komme ich da dazu wieder, ist ein Buch. Nee, Quatsch.
Ich bin so verwirrt, wenig Wohnung?
Na, ich habe doch früher immer
eigentlich hast du nur Serien genannt.
Wohnungsfavoriten und Film und Serien.
Ja.
Und jetzt aktuell sind's ja Bücher und Spiele.
Ja. Ach so, und stimmt, ja, vor allem Videospiele.
Naja, genau. Und darauf komme ich jetzt auch zu sprechen, denn mein Favorit ist ein Spiel. Und zwar. Warte mal, wie hieß es
jetzt
noch?
Hast du das verloren in ihrem Kopf?
Nee, das gibt einen Nachsatz noch dazu, den möchte ich jetzt gleich mitnennen. Also, es ist ein Spiel fürs MacBook und heißt Die drei Fragezeichen.
Ich habe das Gefühl, da haben wir schon drüber geredet.
Die Geisterwelt.
Haben wir schon drüber. Also, die drei Fragezeichen hast du schon mal genannt. Nee. Doch. Ist nichts Neues für die HörerInnen hier.
Es kann doch nicht sein,
dass du in deinem Kopf immer vergisst, dass du das schon mal genannt hast.
Ich habe das noch nicht genannt.
Ja, vielleicht nicht als deinen eigenen Favorit, aber du hast es schon mal erwähnt hier so nebenher.
Na, nee, auf Insta bestimmt.
Nee, da habe ich nämlich, was geredet und hast du gesagt, aber drei Fragezeichen ist auch gut.
Oh, scheiße, dann muss ich doch nochmal nachgucken.
Nee, los, preise das jetzt an.
Nö, Leute, ich zeig meinen Favoriten direkt rein.
In 3, 2, 1. Tja, alle, die jetzt keinen Videopodcast gucken, haben Pech gehabt.
Aber alle,
damit ist die Folge beendet. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Aber alle, die jetzt hören, die können ja schon mal versuchen. Es ist eine Keksdose. Eine Keksdose in Strawberry-Erdbeerform.
In Strawberry-Erdbeerform?
In Erdbeerform. Und ich finde die so sausüß. Oder was?
Es sieht gerade ein bisschen aus, als wären wir hier bei QVC Werbesendung.
Kaufen Sie jetzt sofort. Es ist nur noch 5 da.
Top. Diese Schale ist eine kleine Erdbeere mit Deckel.
Mhm, genau. Richtig, richtig schön.
Gar nicht so klein süß. Und eine wunderschöne Farbe.
Ja, voll schön.
Ist nämlich nicht so ein normales Erdbeerrot, sondern ein rosa mit dunkel magentafarbenen Kernen und einem kleinen grünen Böppel oben drauf.
Der sieht so frühlingsmäßig aus.
Ja, finde ich auch.
Gefällt mir so gut.
Ganz, also, und ich finde auch stilsicher von Depot gemacht. Also
ja.
hätte ich von Depot gar nicht so sehr erwartet. Na, die sind manchmal, also.
Ja, die sind manchmal sehr tuddelig so.
Ein bisschen tuddelig, genau.
Ja, aber ich habe das gesehen.
Ja.
Und manchmal kann ich nicht aus Läden rausgehen, ohne was zu kaufen, weil ich mir dann illegal vorkomme.
Oh.
Ja. Und dann muss ich irgendwas mitnehmen.
Mhm. Wirklich, ohne Scheiß. Hast du das günstigste gefunden, was du...
Nee, das hat jetzt 6,99 gekostet. Ich hätte mir auch, weiß ich nicht, irgendwas mini-kleines für 1 Euro holen können beim... Also...
Ja. Wollen wir das mal angehen? Wollen wir mal Kauftherapie machen?
Ich kann da nicht einfach rausgehen, dann habe ich Angst, dass die denken, ich habe was geklaut. Wenn ich einfach... Weil, guck mal...
Aber es piept doch, wenn du was geklaut hast.
Mm, ja, na, nicht überall. Und bei da, wo.
Und wenn es nicht piept, dann.
Nee, da, wo ich. Pass mal auf. Da, wo ich wohne, ist der Depot mit einem Baumarkt verbunden.
Mhm.
Und dieser Baumarkt, also es ist eine kleine Abteilung in diesem Baumarkt. Und ich sag dir eine Sache: Du gehst nicht einfach in den Baumarkt und gehst ohne was wieder raus.
Doch, wenn man das nicht gefunden hat, was man gesucht hat.
Dann,
oder wenn man einfach nur nach Boden gucken wollte, nach Böden gucken wollte oder nur nach einer Wandfarbe. Oder einfach nur zum Kalkulieren. Sagst du, ich bin nicht so gerne im Internet.
Ja, und dann kann ich einfach nicht rausgehen, ohne was zu kaufen. Ich kann das nicht.
Ich verstehe.
In manchen Läden, so wie wenn ich jetzt in einen richtigen Depotladen reingehe, dann kann ich das.
Mhm.
Wenn ich jetzt in so einen Stöberladen.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, Baumärkte sind Orte, da
muss man
gehst du hin mit einer Vision.
Weißt du, was ich noch schlimmer finde?
Mhm, nee.
Die Läden, in denen man, und ich glaube, das ist bei dem Baumarkt so, nee, ja, weiß ich jetzt gar nicht genau, die Läden, in denen man nicht an einer Stelle, wo man reingegangen ist, rausgehen kann, sondern durch die Kassen muss und dann sagen muss, ich habe nichts.
Ja, stimmt.
Das finde ich auch schwierig, aber...
Ja, die gehen dann von aus, dass man immer was kauft, oder?
Ja, oder also aber ist ja auch legitim, wenn man nichts mitnimmt. Ich finde es voll okay. Wenn du sagst, ich habe noch ein Planschbecken gesucht, hab ich nicht gefunden.
Ja, aber eigentlich habe ich ein paar Kabelbinder in meiner Tasche verschwinden lassen. Nein, habe ich natürlich nicht, Leute.
Was ihr wieder denkt,
sagt
ja,
mir. Ja,
aber diese Dose auch. Super süß für
super
so
süß. Und ich finde ein
Gummibärchen
Favorit.
Oder für Kekse.
Ja, für Kekse, ja.
Ja, ist auch süß, wenn man das auf so einen Kaffeetisch stellt und dann, ja, schon süß.
Ist für Spring auch, für Spring und Summer
ja.
Süß.
Ja. Damit würde ich sagen, ist diese Folge, weil es keine TikTok-Bubble der Woche mehr gibt, die haben wir in der letzten Woche beendet, weil ich schon nur keine Lust mehr hatte, ist diese Folge hiermit vorbei. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst uns auf jeden Fall mal Feedback da, nicht in den DMs. Zum Beispiel könnt ihr das bei Apple Podcast, natürlich nur mit 5-Sternen-Bewertung, nichts anderes gilt. Wir wollen euch jetzt hier nicht unter Druck setzen und auch nicht dazu zwingen. Lasst es einfach, wenn es keine 5 Sterne geben sollte. Und ich muss ja nochmal kurz dazu zwingen kann, weil die Leute denken manchmal, es gibt Menschen, die verstehen keine Ironie. Und ansonsten kann ich nur sagen, mit Schnors abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Beenden wir hier diese Folge. Für die Leute, die uns gerade sehen, ich winke euch mal zu. Für alle Leute, die uns hören, ihr könnt uns auch sehen bei Überdosis Crime Plus. Der Link ist in unserer Episodenbeschreibung zu unserem Patreon, falls ihr es kennt. Also ihr wisst dann vielleicht, dass ihr damit nicht nur zukünftige Projekte unterstützt, sondern uns natürlich eben auch als Podcasterinnen jetzt gerade in diesem Moment, damit wir einfach für euch diese Sache jede Woche machen können und freuen uns da riesig über eure Unterstützung. Und natürlich gibt's da auch noch den ein oder anderen Zusatzcontent, maybe in der Zukunft, aber auf jeden Fall den Videopodcast.
Oh ja.
Ja.
Und die Folgen früher natürlich
auch. Und die Folgen früher, seht ihr. Passt auf euch auf, habt's fein und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem Sounds of Crime wieder.
Ja.
Bye.
Tschüss, Leute.
Überdosis Crime.